Ein herzliches Willkommen, meine lieben Freundinnen und Freunde, zu einer neuen Ausgabe des JWR Podcast. Heute zur 28. Ausgabe und heute besprechen wir mal so ein paar Themen, über die wir in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder gesprochen haben, zumindest mal das ein oder andere Thema angesprochen oder auch angeschnitten haben. Heute soll es vielleicht ein bisschen mehr um die Bibel gehen, aber natürlich auch im klassischen JWR-Kontext. Und ich glaube, das Zitat der heutigen Show, was ganz gut passt, wäre: Die Erforschung des Weltraums führt unmittelbar zu religiösen und philosophischen Fragen. Und damit herzlich willkommen, Daniel.
Guten Abend, ihr lieben Menschen da draußen, liebe Freunde des JWR-Podcasts. Schönes Zitat, gefällt mir sehr gut. Wie du schon sagst, es geht ein bisschen um die Bibel. Um die Bibel geht es per se, sagt man so schön. Wir haben in einer der letzten Folgen Erich von Däniken's Theorien angesprochen. Habe ich dir ein bisschen davon erzählt, von Erich von Däniken's Theorien, dass da gewisse alte Schriften hergeholt wurden und da Ableitungen gemacht wurden in Bezug auf Außerirdische, auf die Götter aus dem All sozusagen, wie Erich von Däniken das auch gerne benennt. Erich von Däniken sagt, dass er angefangen hat, an seinen Theorien zu arbeiten, weil er Zweifel an der Religion hatte. So geht es ja vielen Leuten. Er hat also Dinge gelesen, die ihm komisch vorkamen in der Bibel. Er sagt, er glaubt an Gott, aber das Wesen Gott, sagt er, braucht kein Gefährt. Finde ich ganz interessant. Ich habe vorhin noch mal in so ein paar alte Däniken-Bücher reingeguckt. Die Spuren der Außerirdischen. Sehr interessant, ist, glaube ich, eine Erstauflage von Schlag mich tot, ich weiß gar nicht mehr von wann. In seinem Buch Götterschock sagt er über den Begründer der Shang-Dynastie, der Mann nannte sich Cheng Tang. Die alten Chroniken besagen, dass dieser Cheng Tang fliegende Wagen besessen haben soll. Diese Wagen soll er von einem Volk erhalten haben, das sich Shi Kung nannte. Sie können auch fliegende Wagen herstellen, wird da geschrieben, die bei gutem Winde große Entfernungen zurücklegen. Ganz interessant. Das sind eben, ja, wie gesagt, das ist eine dieser alten Überlieferungen, von denen ich dir vor einer Weile erzählt habe, über die wir so heiß diskutiert haben. Was sagst du dazu?
Ich war ja bis zur Vorbereitung dieser Sendung, und das wissen die Zuschauerinnen und Zuschauer ja auch, war ich ja ein Verfechter davon gewesen, zu sagen, dass man sich alte Schriften oder Überlieferungen hernimmt, die einen göttlichen Ursprung vielleicht auch haben, dass man das als Beweismittel sozusagen nimmt, um da seine eigene Theorie daraus zu spinnen. Bei der Vorbereitung auf diese Sendung heute allerdings habe ich mir natürlich auch den Schwerpunkt der Bibel dann auch erstmal vorgeknöpft und bin dann auf so viele erstaunliche Sachen auch getroffen, wo ich dann natürlich auch sagen muss, okay, wenn so viele Sachen dann auch da reinspielen und deine ganzen Teaser aus der vergangenen Sendung ja auch, ja, darüber sprechen wir noch, und wenn man das so auslegt und das in den Kontext von außerirdischen oder von nicht menschlichen Wesen setzt, dann macht das Ganze auch wirklich mehr Sinn. Und Überlieferungen außerhalb der Bibel, die sich genau auch um diese Thematiken drehen, finde ich jetzt mittlerweile in Vorbereitung zu dieser Sendung sehr, sehr interessant und auch weitaus glaubhafter. Und wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen in Frage gestellt haben, wenn solche Überlieferungen geschehen sind und wir die heute lesen und versuchen wollen zu verstehen, haben wir ja festgestellt oder zumindest die Behauptung oder die Vermutung aufgestellt, dass die Menschen damals vielleicht weniger Wörter zur Verfügung hatten, als wie wir heute Dinge beschreiben würden oder Dinge anders benennen würden, als wie wir sie heute beschreiben würden. Und ich hatte mir so ein bisschen Gedanken dazu gemacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, vor allem mit diesen ganzen Bibeltexten und Versen und Verweisen, über die wir später sprechen, glaube ich mittlerweile nicht mehr, dass die Menschen einen begrenzten Wortschatz sozusagen damals hatten, sondern die konnten das schon sehr, sehr genau beschreiben zu dem, was die sehen wollten. Und das ist sehr, sehr markant und erkenntlich gemacht worden, auch in den Bibelstellen, über die wir gleich sprechen, weil manches ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber wenn man sich Zeichnungen oder vor allem Bilder dazu anschaut, die vielleicht auch künstlerischer Darstellung dienen, um gewisse Stellen aus der Bibel ja zu beschreiben. Das ist ja auch ganz normal, dass wenn du in eine Kirche gehst, dass du an den Fenstern natürlich dann teilweise auch Auszüge aus der Bibel siehst, was zu diesem Zeitpunkt da geschehen ist. Und das wurde als Bild festgehalten. Und mit diesen ganzen künstlerischen Darstellungen, die die Künstler heute natürlich zum Teil auch anfertigen, aber auch Darstellungen existieren, die 200, 300, 400 Jahre alt sind, Wikipedia sei Dank dann in dem Fall. Das ist natürlich dann erhalten und das ist cool. dann finde ich, dann steckt doch ein ganz, ganz großes Stück Wahrheit vielleicht dahinter. Und ich möchte nochmal den Punkt unterstreichen mit der Sprache der Menschen von damals, von vor 2000 Jahren, von vor 1000 Jahren. Ich glaube trotzdem, dass die Menschen das sehr, sehr genau beschreiben konnten. Ich glaube, was das Problem heutzutage ist, ist, dass wir das anders interpretieren, weil wir eine andere Definition pro Wort vielleicht heutzutage haben, die damals vielleicht anders gewesen ist. Und deswegen tun wir uns heute so schwer und sagen vielleicht deswegen, ja, da kann es durchaus sein, dass wir das vielleicht nicht verstehen oder die hatten vielleicht weniger zur Verfügung oder haben es anders genannt, weil sie es noch nie gesehen haben oder nicht kannten, würde ich auch nicht unterstreichen, weil es im Laufe der Jahrhunderte, ja, über die wir ja auch in den letzten 20 Episoden gefühlt ja auch gesprochen haben, angefangen bei dem Pyramidenbau in Ägypten bis hin zum Mittelalter oder wie sich das ganze Thema auch verhält in der Neuzeit, es ist immer so, zu jeder dieser Perioden gab es ja anscheinend Beweise von Außerirdischen, die auf der Erde waren, die dann Dinge vollbracht haben. Und diese Überlieferungen wurden ja immer wieder weitergetragen. Solche Sachen, die zum Teil dann vielleicht auch in der Bibel standen, die sind ja insbesondere seit dem 15. Jahrhundert durch die Übersetzung von Martin Luther, sind ja so krass in den Umlauf gekommen, dass es ja immer wieder unter anderem ja auch Sichtungen gegeben hat. Ich habe zufälligerweise vor 2 Tagen, das habe ich dir ja auch geschickt, habe ich einen Beitrag von Piers Morgan Uncensored gesehen. Und da ging es nämlich gerade darum, dass diese ganze David Grush-Thematik natürlich jetzt ganz, ganz heiß diskutiert wird. Und da vielleicht ein kleiner Spoiler, da haben wir was richtig Cooles für euch geplant. Haltet mal die Augen offen in den nächsten 1, 2 Wochen auf diesem Podcast-Kanal. Da wird es richtig krachen. Ist jetzt gerade aktuell dann natürlich auch in England in aller Munde. Und es gibt Berichte von UFO-Sichtungen aus England aus den letzten, glaube ich, 2 Jahren, über 200 UFO-Sichtungen und die meisten davon wirklich in London oder in der Area von London. Und diese ganze Thematik, dass eine Regierung sich darum kümmern würde, das aufzuarbeiten, das aufzurollen, das, was jetzt angeblich das US-Ministerium macht, das gab es in England ganz, ganz viele Jahre. Das wurde aber in Mitte der 2000er Jahre wurde das einfach eingestellt. Und jetzt werden natürlich die ganzen Leute wieder hellhörig und wach und die Stimmen erheben sich in der Richtung, dass man sagt, so jetzt brauchen wir wieder von Government, also Regierungsseiten aus, brauchen wir jetzt wieder eine offizielle Anlaufstelle in England, weil es das so in dieser Form leider nicht mehr gibt. Und das bauscht sich jetzt natürlich massiv auf. Und wenn man das natürlich auch in den Kontext setzt, worüber wir heute natürlich auch sprechen, mit Überlieferungen oder Schriften, die teilweise Hunderte oder Tausende von Jahren alt sind, der Inhalt ist ja der gleiche. Es wird nur anders immer beschrieben. Und dann glaube ich schon, dass was dran ist. Aber was diese Gouache-Thematik vielleicht auch da nochmal angeht, ich bin echt gespannt, was da passiert, weil umso mehr man sich auch einliest in diese Themen, umso mehr man sich auch damit beschäftigt, umso mehr Anhaltspunkte findet man auch, vielleicht zu glauben, dass da ein Stückchen Wahrheit hintersteckt. Jetzt ist es natürlich sehr, sehr einfach, in diese Fallgrube sozusagen zu tappen, dass man sich da vollkommen verloren fühlt und dann auf einmal Beweise findet für Sachen, über die man vorher noch nie nachgedacht hat, ne, dass das existiert. Da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Aber wenn man mit gesundem Menschenverstand in diesen ganzen Aufzeichnungen in der Bibel zum Beispiel da einfach mal ein bisschen drüber nachdenkt und das in diesen Kontext setzt, wie du das auch gesagt hast, oder auch Erich von Däniken, kannst du ja auch vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen, was er vielleicht auch in diesem Kontext der Bibel vielleicht auch mal gesagt hat oder andere Stimmen, die du kennst, ist sehr, sehr interessant.
Ja, muss mich kurz lautschalten hier wieder. Nein, kann ich dir nur zustimmen bei allem, was du gesagt hast. Und auch bei dem Punkt, wollte ich zu viel spoilern, die nächsten 1, 2 Wochen mal hier die Augen und Ohren offen halten bei diesem Podcast-Kanal, denn da kommt wirklich was sehr Interessantes, das viele interessieren wird. Ich mache gleich weiter mit einem Beispiel, das mir sehr gut gefällt und ist auch aus einer alten Schrift aus Tacitus Historien. Tacitus war ein berühmter Geschichtsschreiber, ein römischer Geschichtsschreiber. Zitiere. Es waren Wunder geschehen, die dieses Volk, das zum Aberglauben neigte, aber alle religiösen Riten hasste, nicht für rechtmäßig hielt, durch Opfergaben zu sühnen. Man hatte Heerscharen gesehen, die am Himmel in den Kampf zogen, den feurigen Glanz von Waffen, den Tempel, der von einem plötzlichen Strahlen aus den Wolken erleuchtet wurde. Plötzlich wurden die Türen des inneren Heiligtums aufgerissen und eine Stimme von mehr als sterblichem Klang rief, dass die Götter sich auf den Weg machten. Im selben Augenblick gab es eine gewaltige Aufregung wie beim Aufbruch. Einige wenige gaben diesen Ereignissen eine furchterregende Bedeutung, aber die meisten waren der festen Überzeugung, dass in den alten Aufzeichnungen ihrer Priester eine Vorhersagung enthalten war, die besagte, dass der Osten gerade zu dieser Zeit mächtig werden und der Herrscher aus Judäa das Weltreich erlangen würde. Gut, der letzte Teil ist vielleicht jetzt nicht am wichtigsten. Ganz interessant ist natürlich der Anfang. Die Rede ist von Herrschern, die am Himmel in den Kampf zogen, von feurigen Glanz von Waffen und Tempel, der von Strahlen aus den Wolken erleuchtet wurde. Was sagst du dazu, wenn du sowas hörst?
Da haben wir nämlich genau den Punkt der Definition und der Beschreibung. Weil klar, man kann das als Götter bezeichnen, die da oben kämpfen am Himmel. Das ist Star Wars Weltraumkrieg at its best, wenn man das jetzt mal übertreibt. Aber im Grunde genommen ist es wirklich so. Und lass uns mal wirklich über dieses Thema der Definition sprechen. Die bezeichnen das als Götter, haben das damals als Götter bezeichnet. Die Menschen zu dem Zeitpunkt haben auch zu einem Mann wahrscheinlich gesagt, edler Recke. Weißt du, das war einfach eine Bezeichnung, anstatt zu sagen Dude und Kerl, so wie wir das heute vielleicht sagen würden. Und das ist nämlich genau das, was sich da vielleicht gewandelt hat, weil ich glaube, dass die Menschen, die das damals gesehen haben und aufgeschrieben haben, um eine Überlieferung zu gewährleisten, dass die mit Sicherheit davon ausgegangen sind, dass es sich da um etwas Übernatürliches handelt. Die konnten das nicht erklären, haben das deswegen in den Kontext von Göttern gesetzt, weil es keine bessere Beschreibung gab. Aber ich denke schon, dass dem Menschen klar gewesen ist. Und da muss man sehr, sehr stark spezifizieren, über welche Zeit man da spricht, über welche Kultur man da spricht und über welchen religiösen Kreis man da spricht. Weil vor allem für das Christentum ganz klar war, dass es nur einen einzigen Gott gibt und keine, die daneben stehen. Jetzt gibt es aber vor allem auch im asiatischen Raum, wenn wir über Mythologie beispielsweise oder über Glauben dort sprechen, gibt es gefühlt eine Anzahl von 5000 Göttern. Schau dir mal den Hinduismus an, wo du für jede Thematik einen eigenen Gott hast. Und wenn du dir diese Darstellungen mal anschaust, vielleicht hast du es mal gesehen, da gibt es so diese großen Tempel und dann sind alle Götter drauf abgebildet. Und die haben alle eine besondere Ausstrahlung. Die sehen ja so typisch indisch sozusagen ja auch aus. So wie man sich das von einem indischen Gott halt vorstellt. Und da sehen die halt nun mal alle irgendwo gleich aus, weil die eben nicht zu 100% menschlich aussehen. So, und wie definieren wir heute Aliens? Wir sind eigentlich der Annahme, dass wir sagen, die könnten uns ähnlich sein, muss aber nicht. Jetzt schau dir mal diese hinduistischen Götter an, die damals erschaffen haben. Die sind Menschen ähnlich, aber auch nicht wirklich, weil manche davon dann mehr Arme haben, zwei Köpfe, wie auch immer. Aber da gibt es immer noch eine besondere Eigenschaft. Und diese besondere Eigenschaft oder das, was diese Person da sozusagen dann zu einem Gott macht, die finden wir aber auch in der Bibel, wo eigentlich gesagt wird, es gibt hier nur einen Gott und es gibt darüber hinaus eigentlich nichts anderes. Und da müssen wir vielleicht auch nochmal ganz speziell erklären, es geht jetzt hier in der Folge nicht darum, dass wir irgendein Clickbait machen und sagen, Jesus war ein Außerirdischer, weil aus den und den und den und den Gründen, sondern es geht vielmehr darum, welche Definition oder Schriftaufnahmen gibt es in der Bibel aus ganz, ganz vielen verschiedenen Büchern und auch aus ganz verschiedenen Kapiteln, die Beschreibungen oder Überlieferungen darstellen. Und wenn man sich das genau anschaut, dass man da etwas erkennen kann, dass man sagt, okay, hier könnte es sich um etwas handeln, was wirklich nicht von der Erde kommt. Und unabhängig davon, egal welche Kultur oder welchen Glauben man da hat und von wann diese Überlieferungen stammen, es gibt so viele aus so vielen Kulturen über Jahrhunderte hinweg, dass auf jeden Fall was dran sein muss. Und wie du das sagst, mit den Göttern, die dann im Himmel gegeneinander kämpfen und dann auch laute Knalle dann von sich geben oder auch Geräusche und so. Das gibt es zum Beispiel auch alles in der Bibel. Das wird ganz, ganz dediziert auch da beschrieben. Und dann gibt es auch wirklich Wesen, die dort erwähnt werden. Und die werden dort zum Beispiel nicht Götter genannt, haben aber die gleichen Eigenschaften zum Teil aus anderen Kulturen oder wie das, was du gerade erzählt oder erwähnt hast. Und da geht es dann darum, dass man sagt, so diese Wesen, die dort dann beschrieben werden, das sind Wesen, die nicht von der Erde kommen. Und das sind dann zum Beispiel diese Art von Wesen, die in deiner Story dann die Götter zum Beispiel sind.
Richtig. Hast du denn auch ein paar konkrete Beispiele jetzt, die du nennen kannst? Dann rück mal raus damit.
Wir können ja mal einsteigen. Also es gibt ja das berühmte Kapitel von Hesekiel. Es war ja ein Prophet und es gibt eine hesekielsche Vision, die er hatte. Jetzt wird es wirklich spooky, weil das, was ich jetzt sage, wie gesagt, ich habe es dir vorher auch schon gesagt, ich habe immer gesagt, ich glaube da nicht dran. Nimm nicht ein kritisches Werk, woran du sowieso nicht glaubst, und mach da irgendwelche Alien-Sachen draus. Aber jetzt kommt der Hammer, und zwar die hesekielsche Vision. Hesekiel sieht ein Unwetter, das sich von Norden nähert, mit Feuer und hellen Blitzen, und in der Mitte gibt es helle Strahlen, die auf das Edelste scheinen. Diese Erscheinung sieht Hesekiel vier Wesen, die wie Menschen aussehen, aber doch andersartig sind. Genau wie im Hinduismus. Menschenähnlich, aber doch irgendwie ein bisschen anders. Jedes dieser Wesen hat vier Gesichter: Mensch, Löwe, Stier und Adler, und vier Flügel, die miteinander verbunden sind. Sie haben auch menschliche Hände unter ihren Flügeln. Diese Wesen bewegen sich gemeinsam in gerader Linie und sind von einem Gleiskörper begleitet. Da wird es gleich richtig interessant, der als glänzendes Metall beschrieben wird. Das Geräusch ihrer Flügel wird mit einem Dollargrollen verglichen. Also die Situation ist, Hesekiel hat eine Vision und sieht sozusagen Wesen, die er nicht erkennen kann, weil es sich hier nicht eindeutig um Menschen handelt, weil sie vier Flügel haben. Und dazu dann auch noch verschiedene Tiergesichter. Und die tragen dann diesen Gleiskörper mit sich. Und ich habe das gar nicht verstanden. Was bedeutet denn Gleiskörper? Gleiskörper ist ein metaphorischer Begriff, der in der Bibel halt verwendet wird, um eine Art von Fundament oder Plattform zu beschreiben, auf der lebendige Wesen oder die Cherubim ruhen oder sich bewegen.
Ich glaube, jetzt musst du noch erklären, was die Cherubim sind.
Die Cherubim sind himmlische Wesen, die sozusagen Wächter oder Boten, Diener Gottes sind. Also das sind sozusagen wie Engel, Gesandte, weil sie eben halt auch unter anderem Flügel haben. Weil jeder Engel, der von Gott sozusagen gesandt ist, wird in anderen Glaubensrichtungen beispielsweise dann als Gott behandelt, weil dann geht es ja um diese außerirdischen Figuren dann, die auf die Erde kommen. Und ein Cherubim ist eigentlich nichts anderes als ein Wächter bzw. ein Diener Gottes. Die Cherubim selber haben charakteristische Merkmale, wie gerade schon gesagt, immer mit mehreren Gesichtern. Das heißt, du siehst auf jeden Fall ein Menschengesicht und noch ein Tiergesicht neben dem Menschengesicht. Und die haben halt die Flügel und die haben die Möglichkeit, sich sehr, sehr schnell zu bewegen. Blitzartig schnell zu bewegen. Da gibt es nämlich auch eine Überlieferung, über die wir später noch sprechen, die auch ein bisschen erklärt, wie schnell die wirklich sind. So, und in der Geschichte später ist es so, dass es in den verschiedenen Büchern der Bibel auch Überlieferungen gibt, die sich wirklich nur um diese Cherubim halt drehen, die aber auch so bezeichnen. Hier wird dann nicht darüber gesprochen, dass man sagt, hier geht es um Engel, die dann auf die Erde kommen, wie es über manche biblische Überlieferungen ja auch gibt, dass dann eine Person in der Bibel auf einen Engel trifft. Das wird ja ganz klar immer beschrieben. Hier geht es nicht darum. Hier geht es wirklich um andere Wesen, die nicht als Engel bezeichnet werden, die allerdings in der Bibel stehen. Und das sind immer diese Wesen, die dann komische Dinge dann auch vollziehen, die dann nicht erklärt werden können.
Ich finde das höchst spannend. Was machst du mit so einer Ansage, ne? Du liest über
Ich
diese
gebe dir mal
Wesen.
ein Beispiel, wo du eigentlich wissen solltest, dass ein Cherubim existiert. Also Cherubim ist, das ist die Mehrzahl. Cherib ist die Einzahl von einem Engel. Und zwar im ersten Buch Mose, im Genesis, also der kompletten Gründung, im ersten Buch Moses, Kapitel 3, Vers 24, wird berichtet, dass nachdem Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben wurden, Cherubim an den Eingang des Gartens gestellt wurden, um den Zugang zum Baum des Lebens zu bewachen. Dies geschah aufgrund der Ungehorsamkeit von Adam und Eva gegenüber Gottes Gebot, eben nicht von der verbotenen Frucht des Baumes zu sprechen. Das heißt, Adam und Eva haben Scheiße betrieben, sind ja rausgeflogen und Gott hat dann sozusagen zwei Cherubim oder mehr Bodyguards dahingestellt, die dann sozusagen den Baum des Lebens dann beschützt haben. Und da stelle ich mir folgende Frage. Jeder von uns hat diese Geschichte ja auch schon mal gehört, dass Adam und Eva sich ja nicht benommen haben und deswegen ja aus dem Garten Eden vertrieben worden sind. Aber ich habe noch nie in irgendeiner religiösen Stunde, die ich in meinem Leben mitgemacht habe, davon gehört, dass anschließend dann Sicherheitspersonal zum Baum des Lebens gestellt worden ist.
Beflügeltes Sicherheitspersonal. Ja, natürlich, das kriegst du erst mit, wenn du selbst ein Buch in die Hand nimmst und das liest. Das kriegst du im Religionsunterricht in der 5. Klasse nicht erzählt. Das ist absolut klar. Aber ich kann mich noch an die unser Gespräch erinnern, in dem ich über diese Dinge angefangen habe zu reden und du ein bisschen so den Kopf geschüttelt hast und jetzt hörst du solche Dinge oder liest selbst solche Dinge. Ich finde das, deswegen finde ich das höchst spannend. Du liest jetzt die Geschichte, die du jetzt gerade mir berichtet hast, dass aus dem Paradies vertrieben, dann werden die Cherubim dahingestellt, um den Eingang zu bewachen. Erzähl mir nicht, dass du da nicht ins Spekulieren kommst, dass in deinem Kopf da keine Filme ablaufen. Was könnte mit dem Eingang gemeint sein? Was könnte generell mit dem Paradies gemeint sein? Ne? Für was könnte dieser Baum stehen? Wer sind diese Wächter in Wirklichkeit? Gab es die vielleicht wirklich? Ist das wirklich eine Geschichte, die sich jemand hat einfallen lassen? Und einfach um eine schöne Geschichte zu schreiben mit einer Message? Oder ist da wirklich was passiert? Da muss man automatisch, kommt man da ins Schwärmen und ins Grübeln, ob da wirklich irgendwas dran ist. Ne?
Erstaunlich ist halt, wie gesagt, für mich, also gar nicht mal so der Faktor, dass da vielleicht was dran sein könnte, sondern vielmehr der Faktor, dass das in der religiösen Erziehung verschwiegen wird. Das ist eher das, was mich an der Thematik wirklich erstaunt. Denn auch im zweiten Buch Mose, Kapitel 25, Vers 18 bis 22, geht es nämlich um den Bau der Bundeslade. Haben wir ja alle schon mal von gehört. In der Bundeslade ist ja die Heilige Schrift drin und die sollte ja um jeden Preis über die Ewigkeit ja verteidigt werden, damit es auf jeden Fall erhalten werden kann. Dreimal darfst du raten, wer waren denn die Bodyguards bei der Bundeslade, die aber auch auf der Bundeslade selber verewigt worden sind, also eingraviert worden sind.
Ja.
Und es ging dann darum, das zu symbolisieren, dass Gottes Gegenwart in Vertretung dieser Wächter immer da ist. So, und das Erstaunliche ist halt vielmehr für mich gar nicht mal so, dass sowas existiert, weil umso mehr du dich einliest, weil das hier sind ja keine Schwurbelthemen sozusagen, wo ich dann mir Zitate oder Begriffe rausgesucht habe von irgendwelchen Seiten, von Glaubensseiten, die da meinen, dass sie die Erkenntnis gefunden haben, sondern hier geht es wirklich um die Bibel. Wirklich um das konkret feste Werk und nicht um irgendwelche anderen Quellen, die man da hineinnimmt. Und ich kann vielleicht auch noch mal ein bisschen erzählen, was vielleicht in anderen Büchern vielleicht steht, die nicht so bekannt sind. Weil klar, man kann jetzt natürlich sagen, wenn was in Offenbarung steht oder in einem Psalmen, die gefühlt 6000 Seiten lang sind, wenn da irgendwas drinsteht, dass man das so leicht überlesen kann, das kann ich ja voll und ganz verstehen. Ne? Aber wenn wir uns über die Bücher Mose unterhalten, die wirklich direkt zu Anfang stehen und du dann mit diesen Gedanken dann auch rangehst, dass du darüber schon mal Bescheid weißt oder jetzt schon mal davon gehört hast und das dann liest, dann kommen halt die großen Fragezeichen bei mir auf, weil JWR ist natürlich auch immer gesellschaftlich kritisch unterwegs. Da kommen bei mir die Fragezeichen auf, warum wurde das noch nie erwähnt? Also ich habe noch nie in meinem ganzen Leben etwas bis zur Vorbereitung dieser Sendung über diese Wächter gehört.
Mhm.
Über Engel habe ich logischerweise gehört, ja, dass die dann einem beistehen oder wie auch immer. Aber es wurde nie über die Wächter gesprochen. Das ist immer etwas, was man vielleicht aus irgendwelchen Anime-Serien kennt. Aber dann gucke ich mir das an und denke mir, das ist doch hier das Christentum. Wo kommen denn diese Wächter auf einmal her?
Es ist, diese Serien, Kinderserien und Animes sind oft inspiriert von solchen Geschichten. Gibt ja auch viel Stoff her, wenn du allein das, was du jetzt schon vorgetragen hast, könntest du einen coolen Film draus drehen, ne? Hast du schon eine geile Idee für einen coolen Film, für einen mysteriösen Film? Ich finde das so spannend. Ich finde das richtig gut. Lass mich auch nochmal ein Beispiel vorlesen, das allerdings nicht aus der Bibel ist, sondern von Flavius Josephus. Das war ein jüdisch-hellenistischer Historiker. In seinem Buch Die Geschichte des jüdischen Kriegs schreibt er: So gab es einen Stern, der einem Schwert glich, der über der Stadt stand und einen Kometen ein ganzes Jahr anhielt. So auch vor dem Aufstand der Juden und vor den Unruhen, die dem Krieg vorausgingen, als das Volk in großen Scharen zum Fest der ungesäuerten Brote kam, um die neunte Stunde der Nacht leuchtete ein so großes Licht um den Altar und das heilige Haus, dass es schien, als sei es heller Tag. Das dauerte eine halbe Stunde lang. Dieses Licht schien für die Unkundigen ein gutes Zeichen zu sein, wurde aber von den heiligen Schriftgelehrten so gedeutet, dass es die Ereignisse ankündigte, die unmittelbar darauf folgten. Außerdem geschah einige Tage nach diesem Fest am 21. Tag des Monats Artemisius eine wundersame und unglaubliche Erscheinung. Ich vermute, dass der Bericht darüber eine Fabel wäre, wenn nicht diejenigen, die es sahen, davon erzählten und wenn nicht die Ereignisse, die darauf folgten, von so großer Bedeutung wären, dass sie solche Signale verdienten. Denn vor Sonnenuntergang sah man Wagen und Truppen von Soldaten in ihren Rüstungen zwischen den Wolken umherfahren und Städte umzingeln. Sehr interessant. Wir haben also einen Stern, der einem Schwert gleicht, der über der Stadt steht und einen Kometen ein ganzes Jahr anhält, einfriert, wie auch immer man das deuten mag. Um die 9. Stunde der Nacht leuchtete ein so großes Licht um den Altar und das heilige Haus, dass es schien, als sei es heller Tag. Als es war. Wir reden auch von einem wahnsinnig hellen Licht. Es steht auf jeden Fall irgendwas am Himmel, das ein bisschen so wie ein Schwert aussieht, offensichtlich den Kometen anhalten kann und alles hell erleuchten kann. Faszinierend. Ich finde das cool. Dann frage ich mich, wenn ich solche Dinge lese, entspringt das wirklich nur der Fantasie der Schreiber? Wollen die, haben die das erfunden, um damit wirklich irgendwie irgendeine Aussage irgendwie Nachdruck zu verleihen? Weiß ich nicht. Schwierig, ne? Jetzt da nichts rein zu interpretieren, ist wirklich schwierig.
Es ist sehr schwierig, weil wir häufig ja auch der Annahme sind, dass es früher ja keine verrückten Menschen gab, wenn wir über sowas ja sprechen, weil wir versuchen ja eher erstmal das, was wir als Überlieferung mitbekommen, dass wir das erstmal als bare Münze nehmen und dass wir versuchen, uns daran abzuarbeiten. Aber genau wie du sagst, ist es halt echt ein Problem, überprüfen zu können, ob diese Überlieferungen oder Geschichten, die halt echt, echt lang her sind, ob die von jemandem geschrieben worden sind, der das wirklich gesehen hat, oder ob das schon Stephen King 60 nach Christus gab, der meinte, hier, ich schreibe jetzt mal was Cooles und das wird jetzt so die Welt machen, wie es ja anscheinend auch dann passiert ist, sonst würden wir ja nie darüber sprechen. Ich glaube, dass es solche Menschen immer gab, aber ich glaube, dass wir uns mit dieser Fragestellung niemals aufhalten dürfen, ob wir das für bare Münze nehmen oder ob wir zumindest sagen, so hat er sich jetzt einfach ausgedacht oder nicht. Ich glaube, dass wir über diese Frage niemals diskutieren dürfen, weil wir daran schon scheitern werden, weil wir da gar nichts überprüfen können. Ich würde dann immer eher den anderen Weg nehmen, zu sagen, okay, dann nehmen wir mal diese Behauptung, die vor 2000 Jahren aufgestellt worden ist und lass uns doch mal versuchen, dass wir anhand der Behauptung vielleicht Beweise oder wie auch immer finden, dass wir uns da entlanghangeln können, um herausfinden zu können, ob es hier Quatsch ist oder kein Quatsch ist.
Du hast recht, natürlich. Man darf sich nicht so lange damit aufhalten. Man könnte aber auch mal versuchen, diese alten Texte, die wir gerade hier vorlesen, mal in die heutige Sprache zu übersetzen. Wie würdest du das ausdrücken, was ich gerade vorgelesen habe, weißt du? Es ist die Rede von einem Stern, der einem Schwert gleicht und über der Stadt steht und den Kometen ein ganzes Jahr anhält. Jetzt mach dir dazu mal ein Bild im Kopf. Jeder kann sich da jetzt mal ein Bild im Kopf machen. Nimm dir mal einen Kugelschreiber oder einen Bleistift und versuch mal, das aufzuzeichnen. So mit den Gedanken, die dir jetzt in der heutigen Zeit zur Verfügung stehen. Da würdest du wahrscheinlich auch irgendwie ein Flugobjekt draus machen und es ist echt schwer, wie gesagt, da nichts rein zu interpretieren. Und ich muss noch dazu sagen, alles, über das wir hier reden, das finde ich mega cool. Ich finde die Geschichten von Erich von Däniken sehr cool. Auch von anderen Präastronautikern, gibt ja nicht nur ihn natürlich. Ich finde das super spannend. Ich höre mir das absolut gerne an. Ich liebe es, darüber zu spekulieren. Aber es ist, wie du sagst, man darf sich gar nicht so lange damit aufhalten, weil man es nicht herausfinden wird. Das wird man jetzt niemals herausfinden, wie es wirklich war. Es sei denn, irgendwann kommt mal was angeflogen und erzählt uns, dass es wirklich so war, dass die vielleicht schon mal hier waren und das alles stimmt. Die Interpretationen, bis es soweit ist, aber wie gesagt, halte ich mich nicht so lange, zerbreche mir nicht den Kopf darüber, will ich damit sagen. Ich werde mir nicht den Kopf zerbrechen über diese Dinge. Spaß macht es allemal zu diskutieren.
Ich möchte dir mal einen anderen Denkanstoß geben an diese ganze Sache vielleicht. Du sagst es ja selber, ne? Versuch das mal auf ein Blatt Papier zu zeichnen. Ne? Ein Licht, das vielleicht aussieht wie ein Schwert im Himmel, das dann leuchtet auf dem Altar. Was ist, wenn das damals wirklich so ausgesehen hat? Und diese Phänomene sind niemals wieder danach in genau dieser Form, oder vielleicht ist dieses Fahrzeug oder Raumschiff oder wie auch immer, damals einfach einmal so auf die Erde gekommen und das ist nie wiedergekommen. Es gab dann halt andere Bautypen, Bauklassen oder wie auch immer. Aber was ist, wenn man mit diesem Ansatz rangeht und sagt, das, was sie beschrieben haben, ja, vielleicht war das so ein One-Hit-Ding und wir brauchen da gar nicht dran zweifeln, weil das vielleicht wirklich so ist, weil... Und jetzt kommt ja das Erstaunliche. Es gibt ja, wir haben ja über die Schlacht von Stralsund beispielsweise auch gesprochen und diese ganzen Themen, die ja jetzt nicht gerade vor 2000 Jahren stattgefunden haben, sondern vor 300, 400 Jahren stattgefunden haben. Die Leute konnten damals schon sehr, sehr gut zeichnen. Sehr, ja, sehr gut zeichnen.
Das stimmt.
So, und wir haben uns diese Bilder angeschaut und sind zu dieser Erkenntnis gekommen, dass das schon sehr, sehr gut ausschaut. So, jetzt kann man die Behauptung aufstellen, vielleicht hatten die Leute Schwierigkeiten gehabt, das auszudrücken, das, was sie gesehen haben. Darüber können wir sprechen. Aber der künstlerische Aspekt, wenn das jemand gesehen hat und das gezeichnet hat, der wird genau das gezeichnet haben, was er da gesehen hat. Weil das ist nicht an Wörter oder sonst irgendwie was gebunden. So, und wenn dann eben so was Schwertmäßiges vielleicht dann erscheint, dann können wir in dem Fall vielleicht froh sein, wenn dann vielleicht zu dem Zeitpunkt auch eine Zeichnung angefertigt worden ist. Die muss zu dem Zeitpunkt gemacht worden sein, nicht später. Dann würde ich das immer glauben, wenn ich an den Grundsatz glaube, dass das alles, worüber wir hier reden, auch wirklich existiert, egal in welcher Form.
Das ist ein guter Ansatz. Du hast recht. Künstlerisch hatten die schon was drauf damals, die Leute. Die Zeichnungen sind sehr gut von der Stadt und sind viele Einzelheiten reingezeichnet mit in dieses, vielleicht kannst du es mal kurz einblenden an dieser Stelle, die Schlacht von Stralsund, sind ja auch Häuser abgebildet und der ganze Ort und alles. Also es ist sehr detailreich gezeichnet. Schon wirklich, es war ein Künstler oder ein Künstler, der das gemacht hat. Du hast natürlich recht. Wenn er das beobachtet hat, dann hat er vermutlich wirklich gezeichnet oder gemalt, wie auch immer, was er gesehen hat. Da hast du völlig recht. Habe ich
Und wenn
jetzt.
das nicht gesehen hat in dem Moment, dann hat er sich das erzählen lassen von den Leuten, die es gesehen haben. Und die haben doch bei der Bilderstellung doch dann gesagt, so hier, das ist Mumpitz oder kein Mumpitz, weil das wurde ja auch wirklich, sonst würden wir ja nicht darüber sprechen, das wurde ja wirklich dann verbreitet.
Ja. Da hast du recht. Ja, ich habe es so. Eigentlich ist es am naheliegendsten, ist sehr naheliegend, was du da sagst. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, du hast recht. Ich habe aber dennoch vielleicht eine Idee dazu. Ist auch nur eine Spekulation. Wenn, ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, die behaupteten, sie wären entführt worden von Außerirdischen. Erst gestern wieder habe ich mit jemandem gesprochen, Michael Cameron, der ein interessantes Buch geschrieben hat. High Strangeness, A Lifetime of Alien and Paranormal Encounters heißt das Buch. Bisschen Werbung machen. Interessantes Buch, interessanter Typ, der gestern beim zweiten Interview da fast in Tränen ausgebrochen ist beim Erzählen, muss man sagen. Also sehr glaubwürdiger Zeuge, könnte man sagen, auch wenn ich nicht alles für bare Münze nehme, natürlich kann ich nicht, weil ich nicht dabei war. Aber die Geschichte ist sehr interessant. Egal. Jedenfalls sprach ich mit ihm auch darüber, dass ich bei uns im deutschen Podcast schon mal mit Leuten geredet habe, die angeblich entführt wurden und die dann Dinge erzählen. Ja, ich bin als Kind eben von Außerirdischen besucht worden oder entführt worden. Und die Außerirdischen haben sich mir in Gestalt von Pinguinen gezeigt, Weihnachtsmann, Eulen, Rehe, irgendwelche anderen Fabelwesen. Vielleicht haben wir spekuliert einfach, und das ist nicht nur meine Meinung, auch die Meinung vieler anderer Menschen, wenn das wirklich passiert und wenn es wirklich denn außerirdische Lebensformen sind, zeigen die sich dir vielleicht, um dein Gehirn nicht nachhaltig zu verletzen und deine Psyche nicht nachhaltig zu verletzen, zeigen die sie vielleicht in einer Form, die dich nicht erschreckt. Und wenn man jetzt eine außerirdische Lebensform ist, die hier vielleicht irgendeinen bleibenden Eindruck hinterlassen will, aber die Leute nicht komplett in den Wahnsinn treiben will mit ihrer Erscheinung, dann analysiert man vielleicht auch, an was glauben die Leute, wie denken die Leute, wie kann ich Eindruck schinden, aha, die sind sehr gläubig, dann bin ich eben am Himmel, dann zeige ich mich eben am Himmel als brennendes Kreuz. Es ist vielleicht eine Projektion, vielleicht ist es eine Projektion in den Himmel, vielleicht kann das Teil sich selbst irgendeiner Technologie so aussehen lassen, als wäre es, wie gesagt, ein brennendes Kreuz oder ein leuchtendes Schwert oder was auch immer. Vielleicht wird es auch in die Köpfe der Leute rein projiziert. Man weiß es ja nicht. Dazu kann man ja nichts sagen, weil man es eben, wie gesagt, nicht weiß. Aber vielleicht greift auch hier diese Theorie, dass diese, wer auch immer es war, Lebewesen, Intelligenzen, sich und ihre Schiffe und was auch immer so gezeigt haben, dass die Leute auch was damit anfangen können. Und wenn man vielleicht auch noch eine Message hinterlassen will, dass man sagt, hey, wir sind die Götter und ihr betet uns gefälligst an oder ihr glaubt an uns oder dies und das, dann kann man so natürlich Eindruck hinterlassen. Ne? Das ist jetzt meine Meinung zu dem Thema. Könnte natürlich sein, ist, wie gesagt, eine gewagte Theorie, aber Theorien sind ja erlaubt.
Zu den Göttern im Himmel gibt es auch etwas in der Offenbarung. Und zwar in der Offenbarung 4 wird eine Vision beschrieben, die die Cherubim beschreiben. Und zwar sind die alle versammelt um den Thron Gottes und preisen Gott ununterbrochen an. Dieses Kapitel ist Teil der Offenbarung des Johannes, einem biblischen Buch, das enthält ganz, ganz viele Visionen und Symbole, die halt metaphorisch halt interpretiert werden können, muss aber nicht sein. Und zwar geht es hier um eine ganz, ganz spezielle Vision, weil das ist nämlich genau das, worüber wir die letzten 20 Minuten eigentlich immer wieder gesprochen haben. Es gibt Götter im Himmel oder irgendwas spielt sich 300, 400 Meter über uns ab und es gibt ganz, ganz viele Erläuterungen und Erklärungen. Die Vision in Offenbarung 4 beginnt mit der Darstellung eines geöffneten Himmels. Johannes sieht einen Thron im Himmel und denjenigen, der auf dem Thron sitzt, nämlich Gott. Um den Thron herum sind 24 weitere Throne aufgestellt und auf ihnen sitzen 24 Älteste, die als Repräsentanten in der himmlischen Anbetung und als Autorität gelten. Alles im Himmel. Gott in der Mitte und darum 24 Älteste. Vor dem Thron Gottes befinden sich 7 Fackeln, die die 7 Geister Gottes repräsentieren. Diese Siebenfachheit symbolisiert die Vollkommenheit und Allgegenwart Gottes. Vor dem Thron liegt auch ein gläsernes Meer, das für Reinheit und Klarheit steht. Und dann frage ich mich wieder, befinde ich mich denn mit diesen ganzen Göttern oder mit den 24 Ältesten im Himmel um Gott herum, befinde ich mich da noch im Christentum oder bin ich nicht wirklich schon im Hinduismus angekommen? Von der Darstellung und von der Auslegung.
Oder du bist ganz woanders. Man könnte sich jetzt auch überlegen, ist das komplett metaphorisch gemeint oder hat da wirklich jemand was gesehen? Von wem ist das? Ich habe jetzt vergessen.
Es ist eine Vision von Johannes.
Johannes
hat diese Vision gehabt.
Mhm.
Lass uns mal über eine ganz spezielle Vision sprechen. Die hatte nämlich wieder unser bester Buddy Hesekiel. Und der sagt nämlich Folgendes. Ich sah etwas Ungewöhnliches. Über den Köpfen der Cherubim, also diese himmlischen Wesen, sah ich etwas, das aussah wie ein blauer Edelstein, so wie man das heute als Saphir bezeichnen würde. Es erinnerte an den Anblick eines Thrones. Das heißt, diese ganzen Cherubim stehen da rum und auf einmal gibt es dann diese Platte. Und auf diesem Thron saß eine menschenähnliche Gestalt. Die Cherubim standen auf der rechten Seite des Hauses und der Vorhof füllte sich mit einer Wolke. Dann hob sich die strahlende Gegenwart Gottes von den Cherubim auf und erreichte die Schwelle des Hauses. Das Haus wurde von einer Wolke erfüllt und der Vorhof leuchtete vor der Herrlichkeit des Herrn. Ich hörte das Rauschen der Flügel der Cherubim bis zum äußeren Vorhof. Jeder Cherub hatte 2 Flügel, die sich berührten, und 2, die ihre Körper bedeckten. Als ich mich umsah, sah ich 4 Räder neben den Cherubim, jeweils ein Rad neben einem Cherub. Die Räder sahen aus wie Steine von türkisfarbener Farbe. Die Cherubim bewegten sich geradeaus, wohin Gott sie führte, ohne sich umzudrehen. Die Körper der Cherubim sahen aus wie glühende Kohlen und flackernde Fackeln. Das Feuer bewegte sich zwischen ihnen hin und her und es sprühten Blitze daraus hervor. Die Cherubim bewegten sich sehr schnell hin und her, ähnlich wie Blitzstrahlen. Das heißt, Hesekiel hat hier etwas gesehen, befindet sich in irgendeiner City, in der Nähe eines Hauses, dann kommen diese Cherubim, also die Aliens sozusagen, tragen dann Gott mit sich und dann passieren auf einmal ganz komische Sachen, die er hier versucht zu beschreiben. Und das Interessanteste daran ist eigentlich, wo er sagt, dass neben jedem Cherub ein Rad ist. So, und da war ich nämlich jetzt sehr daran interessiert, was bedeutet das denn, wenn Leute über Räder gesprochen haben? Vor allem jetzt auch in diesem Kontext. Was hat Hesekiel sich dabei gedacht, als er das notiert hat? Und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht und vor allem in dem Bezug mit Bibel und außerirdischen Themen ist es häufig so, dass wenn es über Bibelstellen geht, wo dann eben ganz genau gesagt wird, hier geht es um Räder, die vielleicht in der Luft sind, dass das nichts anderes sind als Bezeichnungen für UFOs. Weil ein UFO ist rund. Und es gibt manche UFOs aus Zeichnungen und Überlieferungen, die, wenn sie einmal rund sind und unten, wo der Strahl dann sozusagen rauskommt, ne, da befindet sich ja dann auch nochmal manchmal so ein runder Kreis drumherum.
Mhm.
Und man hat in der Bibel das versucht so zu beschreiben, also diese Untertassen, wenn man das jetzt so interpretieren möchte, wenn man das so machen möchte, aber da habe ich halt ein bisschen nachgeforscht, dass diese Räder, die neben den Cherubim sind, dass wir jetzt nicht von Autoreifen sprechen, sondern wir reden davon, dass neben jedem Cherubim oder neben dem Cherub ein UFO steht, in Bezeichnung von diesen Rädern.
Mhm.
Und es gibt nämlich in der Bibel noch andere Stellen, wo auch über Räder im Himmel gesprochen wird. Und wenn man das versucht, in diesen Kontext zu bringen, mit außerirdischen Themen, mit Sachen, die sich im Himmel abspielen, dann macht das Sinn. Weil die Vorstellung von einem klassischen UFO, wie wir das kennen, die ist rund, wie ein Rad. Und das ist genauso damals beschrieben worden. Und das ist nämlich genau wieder dieser Punkt, den ich halt so häufig meine, ist, dass die das damals als Rad bezeichnet haben, weil die nicht das Wort Untertasse hatten, UFO, aber sehr, sehr spezifisch da sagen konnten, weil konnte eine Farbe erkennen. Hesekiel konnte das ja angeblich. Und vor allem das mit Gott und diese Flügel und alles das mit diesen ganzen schnellen Bewegungen. Und das sind ja alles so Sachen, die ja nicht nur einmalig hier vorkommen. Wir können ewig weitermachen heute Abend hier in der Show mit Beispielen aus diesen Bereichen. Dass das sich so häuft und immer wieder die gleichen Beschreibungen hat. Jetzt kann man sagen, in der Bibel wird er häufig sowieso kopiert und eingefügt. Das trifft aber nur auf die Evangelien zu, wo es darum geht, das Leben von Jesus zu beschreiben. Alles andere meiner nichtgläubigen Natur nach ist so beschrieben, dass es da um einmalige Themen geht. Da gibt es keine Wiederholung. Da wird dann nicht nochmal über etwas gesprochen in einem anderen Kapitel und das anders mit Wörtern versucht zu erklären, und es geht immer um andere Themen. Und deswegen ist es so interessant, dass wir hier bei diesen Büchern vor allem dann auch so viele verschiedene Auszüge haben. Wie gesagt, vom Psalmen über Hesekiel bis zu Johannes. Es gibt in jedem Bereich, gibt es wirklich Bezeichnungen, die relativ ähnlich sind. Und je nachdem, über was man da auch spricht, wir reden später zum Beispiel auch über Mose, zum Beispiel mit der Thematik zum Berg Sinai, ne, wo Gott dann auf einmal erscheint mit dem Thema der 10 Geboten, wie das genau beschrieben wird. Da reden wir später drüber. Aber wenn du dir das genau durchliest, wie das beschrieben wird, und du dir dann vorstellst, okay, hier könnte es sich in der Verbindung mit den anderen Behauptungen in der Bibel, könnte es sich um außerirdisches Leben handeln, dann ist das schon ziemlich zutreffend.
Ich finde geil, wie du dich da reingefuchst hast, wenn man mal bedenkt, dass diese Themen ja von Anfang an, als wir angefangen haben mit JWR, gar nicht so dein Ding war, und du ein bisschen ins Kopf geschüttelt hast, dich dennoch interessiert hast dafür, aber jetzt nicht so tief eingetaucht bist, bisher. Finde ich ganz geil. Dafür bekommst du von mir 7 von 10 möglichen Aluhüten. Definitiv. Und vielleicht können wir hier mal eine, ja, Aluhut-Sondersendung machen, wo wir beide so einen Aluhut aufhaben. Nein, aber ich finde es sehr geil. Alles, was du hier beschreibst, das kannte ich jetzt nicht, dieses Beispiel. Das letzte Beispiel kannte ich nicht. Sehr, sehr interessant, das Ganze. Ezekiel habe ich vielleicht auch noch ein Beispiel. Ezekiel 3,12, die Formulierung aus der Lutherbibel. Und ein Wind hob mich auf und ich hörte hinter mir ein Getön wie eines großen Erdbebens. Ist ähnlich wie das, was du jetzt gesagt hast. Gelobt sei die Herrlichkeit des Herrn an ihrem Ort. Und aus einer Textbibel von 1899 kann man entnehmen, selbe Stelle, nur anders formuliert. Und der Geist Jahwes hob mich empor und ich vernahm hinter mir das Getöse eines starken Erdbebens, als sich die Herrlichkeit Jahwes von ihrer Stelle erhob. Wie interpretierst du das? Warum schreibt jemand diese Formulierung?
So,
Für was,
also
ne?
das, was ich jetzt sage, also wie gesagt, wir haben ja alle unsere eigene Meinung dazu, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass ich an Gott sozusagen glaube und auch ernst nehme über das, was wir heute Abend hier sprechen. Ja, gehen wir mal von dieser Annahme aus.
Nur ganz kurz, entschuldige bitte. Wenn wir jetzt hier diese Bibelverse und heiligen Schriften hier vorknöpfen und die vielleicht ein bisschen interpretieren, auch ein bisschen drüber schmunzeln, heißt das nicht, dass wir uns hier über irgendwelche heiligen Schriften lustig machen wollen. Das sei mal gesagt. Ich bin nicht gläubig, deswegen würde ich niemandem das absprechen, dass er hier an die Bibel glaubt. Und ich habe auch schon mit der Beschäftigung dieser Themen, wir haben das schon beim anderen Podcast das ein oder andere Mal gehabt, dass wir darüber gesprochen haben und da unsere Interpretationen eben dargebracht haben, dass Leute eben auch sich beleidigt gefühlt haben, dadurch, dass wir das getan haben. Gläubige Menschen, die sich dann verletzt gefühlt haben. Dazu weiß nicht, was ich sagen soll. Da sollte man vielleicht, darf man nicht so empfindlich sein, glaube ich. Ne?
Das kann ich aber auch nicht voraussetzen. Also ich
Ja.
glaube, abhängig von dem Grad des Glaubens, wie tief man glaubt, jetzt kommen wir wieder in unsere JWR-Themen rein. Ah, wir sind wieder back in the game. Natürlich ist es so, dass wir uns da jetzt nicht anmaßen können, da die ultimative Wahrheit zu suchen oder finden zu wollen, weil das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen das ja auch wirklich analysieren. Und das ist ja auch das, was wir letzten Endes tun. Wir haben ja jetzt nicht einmal irgendwie einen Witz gemacht oder gelacht in der ganzen Zeit, seitdem wir aufzeichnen, weil wir wirklich versuchen wollen, das, was dort geschrieben worden ist oder in anderen Überlieferungen, herausfinden wollen, ob man da wirklich einen Zusammenhang herstellen kann oder nicht. Das ist das, worum es immer geht. Und wir haben natürlich als Europäer den Vorteil, dass wir uns das Christentum insbesondere rausnehmen können, weil das eben zu unserer Kultur oder Gesellschaft gehört. Das würden wir vielleicht nicht über andere Themen machen, aber da, wo man es machen kann, sollte man es tun. Weil es ist genau das, wie ich es auch immer wieder gesagt habe. Du kannst nicht immer alles für bare Münze nehmen und sagen, das wird jetzt bis auf alle Ewigkeiten unverändert genauso bleiben, sondern es muss immer kritisch hinterfragt werden. Und wenn neue Erkenntnisse mit reinkommen, und das ist ja eben genau diese Gouache-Thematik. Du hast zu Gouache in der letzten Folge gesagt, durch diese ganzen Anhörungen bist du ja auch wieder mehr in Richtung Area 51 gekommen, um dich da auch mal wieder ein bisschen mehr einzulesen in die ganze Roswell-Thematik. Und für mich ist es und umgekehrt halt relativ ähnlich. Nur für mich ist es jetzt nicht die Area 51, sondern eben die Thematik mit der Bibel. Weil ich halt auch sehe, jetzt gibt es gerade in 2023 aktuelle Nachrichten zu der Thematik, über die ich eigentlich mit dir sprechen möchte, die ganz, ganz viele Jahrhunderte vorher stattgefunden hat. Nur in einem anderen Rahmen, anderen Kontext. Und deswegen ist es interessant.
Und ich finde, vielleicht siehst du es genauso, oder die Leute, könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Solange wir diesen biblischen Kontext, die biblische Darlegung dieser ganzen Geschichten, über die wir hier sprechen, und noch viele mehr, über die wir hier nicht sprechen, nicht irgendwie belegen kann und beweisen kann, dann sind die ja für mich eigentlich genauso fantastisch wie die Theorien über die Außerirdischen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Boah, da würde ich dir widersprechen. Da würde ich dir widersprechen. Nicht, weil viele Menschen daran glauben. Das hat gar keine Gewichtung. Ne, ob da 10 Menschen dran glauben oder 10 Milliarden dran glauben, das ist für mich egal. Für mich geht es um den Inhalt, um den Kontext der Sache. Nicht, wie viele Leute davon überzeugt sind. Ich würde das nicht so unterschreiben, wie du das gesagt hast, weil die Bibel, wenn wir uns jetzt mal im Christentum vielleicht auch aufhalten, nicht das Einzige ist, auf das wir zurückgreifen können. Denn wir haben ja angeblich natürlich Artefakte, die beispielsweise von dem Kreuz Jesu Christi stammen, als er ans Kreuz genagelt worden ist. Das
Angeblich.
haben wir ja angeblich. So, und das ist aber nicht die einzige Reliquie, die wir haben. Es gibt auch andere Bücher. Es ist ja nicht so,
Nur
dass
ganz
die
kurz.
Bibel, lass mich das kurz sagen, nur ganz kurz. Es ist nicht so, dass die Bibel für das Christentum seit über 2000 oder seit 1500 Jahren gefühlt das einzige ist, worauf man sich beruft. Das ist ja nicht so. Es gibt darüber hinaus, gibt es ja weitere Schriften sozusagen oder Verschriftlichungen oder Erzählungen, die es natürlich sozusagen nicht in die Bibel geschafft haben, weil zu jeder Kultur, die auch damals gelebt hat, gab es auch Historiker, die Dinge notiert und aufgeschrieben haben. Das wäre zum Beispiel auch mal interessant, herausfinden zu wollen, zu der Zeit, wo Jesus Christus gelebt hat, ob es damals Historiker gab, die zu dem Zeitpunkt gelebt haben, die Dinge notiert haben, die aber nicht in dieser totalen Überzeugung von Gott und Glaube waren, sondern die die Gesellschaft dokumentiert haben. Oder lass es 50 Jahre, 100 Jahre später sein, weil die Leute werden ja noch die Überlieferung mündlich mitbekommen haben und das niedergeschrieben haben. Das wäre interessant zu wissen. Was haben Historiker zu jener Zeit über die Stadt niedergeschrieben, wenn was davon erhalten ist? Das sollte man analysieren, weil ich glaube, dann kann man wirklich konkretere Bezüge dazu herstellen, ob an diesen Themen was dran ist oder nicht.
Finde ich gut. Ist ja auch gut, wenn man nicht immer derselben Meinung ist. Ist ja ganz gut. Für mich ist jetzt ein Stück Holz von dem angeblichen Kreuz, an das Jesu genagelt wurde. Das kann. Ich bezweifle auch nicht, dass jemand ans Kreuz geschlagen wurde. Und vielleicht sogar jemand, der Jesus hieß. Und vielleicht sogar behauptet hat, dass er Gottes Sohn ist. Das bezweifle ich nicht. Aber was ich damit meinte, ist, mit diesen fantastischen Dingen meinte ich zum Beispiel, ein Stück Holz von einem Kreuz kann jemand hinlegen, kann sagen, das ist vom Kreuz Jesu. Das kann natürlich sein, wie gesagt, kann alles stimmen. Kann es Augenzeugen geben, was weiß ich, alles Mögliche. Aber es ist Augenzeugen wahrscheinlich auch nicht gerade die beste Quelle. Aber Berichte wie, das Meer wird gespalten, jemand führt sein Volk hindurch. Weißt du, brennender Busch, irgendjemand spricht, bla bla, solche Geschichten meine ich, ne? Sagen dir die niemand belegen kann, das wird niemand können, logischerweise, wie auch, ne? Kann dir niemand belegen, kann niemand beweisen, dass es so passiert ist. Solange das nicht der Fall ist, lese ich hier eine fantastische Geschichte, die ich glauben kann oder auch nicht. Genau wie diese Theorien, über die wir jetzt gerade reden, die wie mit Aliens oder außerirdischen Lebensformen in Verbindung bringen. Die sind genauso fantastisch. Für mich ist die Story, dass vielleicht wir von Aliens reden, die irgendwie das Paradies bewachen oder vielleicht steht Paradies für vielleicht steht das Paradies für ein bestimmtes Gebäude. Und der Baum der Erkenntnis, vielleicht steht der für irgendeine technische, was weiß ich, für einen Computer, was weiß ich. Weißt du, solche Theorien haben für mich dann genauso viel Gewicht wie die Geschichten mit einem geteilten Meer, wo ein Volk hindurchgeschickt wird, etc. pp. Das habe ich damit gemeint. Also, solange da keiner dir, egal von welcher Seite, das Ganze belegen kann, ist beides gleich fantastisch für mich. Das meinte ich damit.
Hast du jemals in der Bibel gehört von Wesen, die Frauen geschwängert haben und mit denen dann Kinder gezeugt haben.
Ja, natürlich
Dann,
kenne ich die Geschichten.
das sind die Nephilim, so
Ja.
nennen die sich. Das sind die Wesen, das wird in Genesis Kapitel 6, Vers 1 bis 4 wird das erwähnt. Da geht es nämlich, die Nephilim, das ist eine Bezeichnung für Gefallene oder Erhabene, also wirklich wieder von Wesen von außerhalb. Und die Nephilim waren zu jener Zeit auf der Erde und schon immer, auch vor und nach Sohn Gottes. Und was sie gemacht haben, ist, die haben sich dann halt, ja, wie soll man das sagen? Die haben sich dann halt Frauen gesucht und haben mit den Kindern gezeugt. Und die Kinder, die dann intergalaktisch entstanden sind, die hat man Söhne Gottes oder Töchter der Menschen genannt. Das waren sozusagen, ja, halb Alien, halb Mensch. Und das steht in der Heiligen Schrift.
Ja, davon habe ich natürlich gehört. Das ist sehr interessant. Auch von Däniken berichtet davon. Da werden die Männer natürlich wieder in den Himmel gehoben und die Frauen sind einfache Menschen. Ja. Das ist aber jetzt auch kein. Es gibt ja die Theorie, dass der Mensch vielleicht gar nicht von der Erde stammt, sondern hergebracht wurde. Vielleicht durch Außerirdische. Gibt es ja auch die Theorie. In dem Fall ist es aber nicht so. In dem Fall ist es ja, dass Menschen eben, Aliens und Menschen eben Hybriden gezeugt haben. Da gibt es viele interessante Stellen in den Heiligen Schriften, aus denen man lesen kann, wirklich, die fast gar keinen Interpretationsspielraum lassen, wenn man das liest. Also das liest sich genauso, wie man es auch versteht. Ne? Das finde ich an diesen Geschichten so interessant mit den Nephilim, die da dann auf die Erde kommen und mit den Menschen, Frauen sich vergnügen. Das finde ich faszinierend. Also, dass du da fast nichts interpretieren kannst und rein interpretieren brauchst. Krasse Sache, ne? Auch ganz interessant aus dem Buch Henoch. Henoch begegnet einer merkwürdigen Kreatur. Und da kann ich mal vorlesen. Da wird geschrieben, also Henoch schreibt: Als ich 365 Jahre alt geworden war, war ich an einem Tag des zweiten Monats allein zu Hause. Ich war in großer Kümmernis und weinte. Dann schlief ich ein. Da erschienen mir zwei sehr große Männer, wie ich nie auf Erden gesehen. Ihr Antlitz leuchtete wie die Sonne, ihre Augen wie brennende Fackeln. Aus ihrem Munde sprühte Feuer. Ihre Kleidung und ihr Gesang waren herrlich. Ihre Arme wie goldene Flügel. Sie standen zu Häupten meines Bettes und riefen mich mit Namen. Also erstmal haben wir da, dass er sagt, er ist 365 Jahre alt geworden. Weiß nicht, ob das vielleicht für ein neues Jahr steht. 365 Tage. Wer weiß, vielleicht ist das so zu interpretieren. Das weiß ich nicht. Er schlief ein. Dann erschienen zwei sehr große Männer, Nephilim vielleicht. Wie nie auf Erden gesehen. Ihr Antlitz leuchtete wie die Sonne, ihre Augen wie brennende Fackeln, aus ihrem Mund sprühte Feuer. Wie interpretierst du sowas, wenn du sowas hörst?
Der erste Teil mit den 365 Jahren, der stößt mich eigentlich schon von dem Rest des Satzes eigentlich komplett ab. Weil das sind nämlich genau diese typischen Passagen, die vielleicht nicht so wirklich hilfreich sind, weil wir wissen, mit der menschlichen Erkenntnis, die wir heute haben, dass das nicht ganz möglich ist, so alt zu werden und vor allem das auch in dem Alter aufzuschreiben oder danach aufzuschreiben und dann wahrscheinlich noch weiterzuleben. So.
Habe ich natürlich keine Ahnung, ob man, inwiefern man damals schon gezählt hat und auch schon die 365 Tage da benutzt hat oder nicht. Das weiß ich nicht, dass das vielleicht in dem Kontext zu verstehen ist, dass da ein Ja, dass das so ausgedrückt wurde. Das weiß ich natürlich nicht. Aber der Rest, ich finde den Rest sehr spannend. Wie aus einem
Ja,
Science-Fiction-Film.
natürlich. Ja, genau, das ist es. Und Science Fiction ist nämlich ein gutes Thema. Und zwar werden dann die Wesen, es gibt ja auch nicht immer gute Wesen. Also lassen wir uns vielleicht mal bei dem Begriff Engel vielleicht stehen bleiben, weil im Grunde genommen alles das, was von da unten runterkommt, hat Flügel, sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber wie die meisten Menschen das kennen würden, würde man das vielleicht Engel nennen. Aber es gibt ja jetzt nicht nur diese Wesen, die Frauen bei uns auf der Erde gebumst haben, obwohl dann halb Mensch, halb Alien rausgekommen ist oder die Cherubim, sondern es gibt auch noch andere Wesen. So, und jetzt wird es wiederum mal interessant. Und zwar in Offenbarung 9 wird nämlich von anderen Wesen berichtet, die komischerweise mal ein ganz anderes Aussehen haben und vielleicht noch mal ein ganz anderes Licht drauf werfen. In der Offenbarung des Johannes gibt es Darstellungen von Wesen und Erscheinungen, die als außerirdische Wesen interpretiert werden können. In der Offenbarung 9, Vers 1 bis 11, wird von Wesen gesprochen, die aus dem Rauch eines sich öffnenden Abgrundes aufsteigen. Diese Wesen werden als Heuschrecken beschrieben, die Krönchen tragen und so aussehen, als hätten sie menschliche Gesichter und Frauenhaar. aber auch Löwenzähne und Schuppen sowie ein eiserner Brustpanzer. Sie haben Schwänze, die wie Skorpionsstacheln wirken und Menschen Schmerzen zufügen können. So, was fangen wir jetzt mit dieser Information an? Weil jetzt reden wir hier von, sagen wir mal,
Okay.
Heuschreckenmonstern, die Krönchen tragen, die Löwenzähne haben, einen Skorpionsstachel haben und Menschen Schaden zufügen. Der
Okay.
gleiche Johannes, der auch von Cherubim gesprochen hat, der kommt jetzt mit so einer Geschichte um die Ecke. Und das steht in der Bibel, Offenbarung 9, 1 bis 11.
Da müsste man, das müsste ich vielleicht mal vorliegen haben, um das zu lesen. Auch was davor und danach steht. Welchen Kontext man das betrachten könnte, und rein interpretieren könnte, ohne jetzt irgendwelche außerirdischen Lebensformen mit einzubeziehen. Aber es klingt sehr interessant.
Na, es ist ja sehr, sehr klar beschrieben. Ne? Also es wird,
Es
in
ist
dieser
wirklich sehr klar
Offenbarung wird
beschrieben.
von Wesen beschrieben, die aus einem Loch sozusagen rauskommen, die wie Heuschrecken aussehen, eine Krone tragen, ein menschliches Gesicht haben, Frauenhaar, Löwenzähne etc. So, und jetzt versuchen wir das doch nochmal in den Kontext zu bringen zu diesem Himmel, der sich auch öffnet, immer mal wieder oder Spektakel am Himmel stattfinden. Es gibt ja wahrscheinlich nicht nur eine Alienrasse. Also es gibt wahrscheinlich viele verschiedene Alienrassen, die vielleicht dann auch zu dem Zeitpunkt auf die Erde gekommen sind, weil es gerade modern war, vielleicht, kann ja sein. Und dann waren andere Aliens da. So, und von denen habe ich bisher auch noch nie gehört. Und wir können immer tiefer und immer tiefer in diese Themen einsteigen. Und es wird teilweise immer krasser und es gibt immer mehr Bestätigungen, die zumindest den Verdacht erheben lassen, dass an dieser Sache was dran sein kann. Lass uns vielleicht nochmal über die Räder sprechen. Und zwar geht es in dem Buch von Ezekiel im ersten Kapitel auch vielleicht um Raumschiffe. Das ist nämlich auch interessant. Es wird nämlich auch von Raumschiffen in Form von diesen Rädern gesprochen. Ezekiel schreibt: Wohin der Geist gehen wollte, dorthin gingen sie, und die Räder hoben sich mit ihnen auf. Wenn jene gingen, gingen diese. Wenn jene stillstanden, standen diese still. Und wenn jene sich von der Erde erhoben, hoben sich auch die Räder mit ihnen auf, denn der Geist war in den Rädern.
Okay, das klingt krass.
So, und das ist das, was ich nämlich vorhin gesagt habe, ist, dass diese Beschreibung von Rädern im Himmel, dass das nichts anderes als wirkliche UFO-Beschreibungen sind. Nur im Buch von Ezekiel, jetzt in diesem ersten Kapitel, Vers 20, 21, das könnt ihr ja nachlesen, da beschreibt er nämlich ganz genau, dass diese Lebewesen und Gott in diese Räder einsteigen und von der Erde abheben.
Das sind wieder dabei, was ich vorhin gesagt habe, finde ich ganz interessant, bei Erich von Däniken's Interpretation. Er sagt, ich habe vorhin schon gesagt, dass er damit angefangen hat, sich für diese Theorien zu interessieren, weil er Zweifel an der Religion hatte, weil er eben sagte, dass das Wesen Gott, dass er für den Gott hält, der Gott, kein Gefährt braucht, um irgendwo hinzukommen. Und dass er deswegen eben denkt, dass es Götter in Anführungszeichen aus dem All gewesen sind. Wobei man sich natürlich auch fragen kann, darf und muss, ob diese Götter aus dem All wirklich auch Götter aus dem All sind, ob die wirklich von außerhalb kommen oder vielleicht, ob die vielleicht auf der Erde lebten, vielleicht schon immer hier lebten. Wir haben ja schon über eventuelle Zivilisationen gesprochen, auch im Kontext David Grusch, der von nichtmenschlicher Technologie sprach, dass es vielleicht Zivilisationen auf der Erde gab, die wir einfach nicht mehr kennen, wir nicht mehr wissen, dass sie da waren. Wissen ist verloren gegangen, alles, was es über sie gibt, ist verloren gegangen, zerstört, was weiß ich, mit Absicht verschwinden lassen. Vielleicht reden wir hier gar nicht von irgendwelchen Göttern. Natürlich haben die sich bewegt am Himmel mit irgendwelchen Gefährten, mit UFOs, wie du sagst, mit ihren brennenden Streitwagen, wie das nicht alles beschrieben wird. Aber vielleicht kommen die gar nicht von außerhalb. Vielleicht kommen die halt vom Himmel daher, aber nicht irgendwie unbedingt aus dem All. Ich finde den Gedanken auch ganz interessant. Vorhin habe ich die Geschichte vorgelesen vom König Ruman Wat, der in Dänikens Buch beschrieben wird, der in sein Himmelsschiff einsteigt und da von Ort zu Ort fliegt mit seinem Gefährt. Sollte sowas wirklich in der Art passiert sein, die Leute, die davon keine Ahnung hatten damals, die müssen ja auch geguckt haben, wie sonst was, wenn die da den Namen anfliegen sehen mit seinem Gefolge in seinem Himmelsschiff, was immer das auch war für ein Himmelsschiff. Vielleicht kommt das alles gar nicht im von außerhalb.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob ich das vielleicht ausunterschreiben würde. Weil ich glaube, wenn das der Fall gewesen wäre, dass Götter oder Außerirdische, lass uns mal weg von diesem Begriff Götter, weil wir uns, glaube ich, hier gerade alle einig sind, dass wir hier nicht über Götter sprechen in der Definition, wie wir unseren Gott bezeichnen, sondern wir reden ja hier über Aliens oder andere Wesen von außerhalb. Ich glaube nicht, dass die auf der Erde gewohnt haben, jedenfalls nicht für eine lange Zeit, weil ich schon davon ausgehen würde, dass sich Religionen definitiv anders entwickelt hätten, wenn Götter zum gewissen Zeitpunkt hier auf der Erde gelebt hätten. Und ich glaube, dass, wenn sie hier gelebt hätten, dass wir noch mehr Dokumentation über die Zusammenkunft zwischen außerirdischen, schrägstrich Göttern und Menschen hätten. Weil jetzt haben wir ja in Anführungszeichen relativ wenig, weil wir hangeln uns vielleicht an Höhlenmalereien ab. Das ist immer das perfekte Beispiel, was ich dazu nenne, weil
ja.
Ne, das ist das Älteste, was es sozusagen gibt. Das ist das Einzige, was es irgendwie gibt. Dann gibt es gefühlt 1000 Jahre später wieder was anderes. Dann diskutieren wir über den Pyramidenbau. Und ich glaube, dass, wenn Götter zu einem gewissen Zeitpunkt immer nur kurz da gewesen oder Außerirdische kurz da gewesen sind, macht das mehr Sinn, als wenn sie über einen längeren Zeitraum hier residiert hätten. Weil ich glaube, dass es dann mehr Material gäbe. Vor allem auch konkret bei der Zusammenarbeit. Ich glaube, dass da schon mehr dann auch bei rumgekommen wäre.
Wenn man all diese Geschichten sich anschaut, Überlieferungen in heiligen Schriften, wenn man sie wirklich so interpretieren will, und wir gehen mal davon aus, dass es vielleicht so war, gehen wir einfach mal davon aus jetzt, dass es vielleicht alles so passiert ist, wie wir es gerade hier beschreiben, dann war doch auf der Erde verdammt viel los. Nehmen wir mal diese ganzen angeblichen Entführungen durch Außerirdische dazu. Leute, die nachts besucht werden, die Cattle Mutilations, wie nennt man es, Tierverstümmelungen durch eventuelle Außerirdische, diese ganzen abertausenden UFO-Sichtungen, Piloten sehen UFOs, melden es oft nicht, weil sie denken, glaubt mir eh keiner. Oder wie soll ich es beschreiben? Was soll ich denen erzählen? Ich habe es irgendwie nicht auf Film, sage ich es lieber nicht. Also da gibt es auch viele Piloten, die erst ganz spät damit rausgerückt sind. Dann ist doch auf der Erde, in der Geschichte der Menschheit und vielleicht auch vorher, wahnsinnig viel los gewesen. Dann fragt man sich doch, was macht uns so interessant? Sind wir so interessant? Es kann doch auch nicht nur eine, ist vermutlich auch nicht nur eine Alienspezies, die uns da besucht dann. Was macht uns so interessant?
Ich denke, es waren ja mehrere Alienspezies, die uns besucht haben über den Zeitraum der letzten Jahrtausende oder seitdem wir vielleicht die Überlieferungen haben, dass da vielleicht was von außerhalb gekommen ist, weil es ist doch vollkommen klar. Also, ich meine, ist doch logisch, dass wir Menschen alle auf der Erde gleich aussehen, ganz grob gesprochen, weil wir unter den ganz gleichen Bedingungen hier aufwachsen. Jetzt gibt es gefühlt, und Star Wars ist zum Beispiel das perfekte Beispiel dafür. Guck dir die Filme an, die verschiedenen Planeten, und auf jedem Planeten gibt es auch Einwohner, die wirklich von da kommen. Und die sehen alle unterschiedlich aus, weil die alle in anderen, ja, Atmosphären sozusagen auch aufwachsen und andere Gegebenheiten haben, und deswegen sehen die auch unterschiedlich aus. Und das ist ja eben genau das, dass auch Alien-Technologie, was beschrieben wird mit Schwertern, die sich dann zeigen, oder irgendwelchen komischen Raumschiffen oder wie auch immer. Nur weil die Aliens da waren, heißt das ja nicht, dass die Raumschiffe zum Beispiel auch immer gleich ausgesehen haben müssen, weil die werden wahrscheinlich auch, genau wie wir sagen, wir geben uns nicht nur mit dem Golf 1 zufrieden, sondern sagen, lass uns mal einen Golf 2 entwickeln und einen Golf 3. Und das werden die Aliens mit Sicherheit genauso gemacht haben, weil warum sollte gerade eine Zivilisation, die so weit technologisch fortgeschritten ist, dann sagen, ja mei, jetzt brauchen wir auch nichts mehr zu entwickeln. Deswegen sieht das ja auch teilweise auch anders aus mit Bildern. Ich rede immer nur von Bildern, nicht von schriftlichen Überlieferungen, weil das ist für mich nicht wirklich glaubhaft. Aber Bilder von Künstlern, die zu der Zeit gelebt haben, die Sachen gezeichnet haben, verschiedene Jahrhunderte, verschiedene Stile, verschiedene Dinge, die gezeigt worden sind, aber auch zum Teil Gemeinsamkeiten. Und zum Teil Gemeinsamkeiten ist sehr interessant, weil wenn 400 Jahre lang immer mal wieder das gleiche Standard-UFO so zum Beispiel gezeichnet wird, dann muss da was dran sein. Aber die Unterschiedlichkeit in den Jahrhunderten macht es aber auch wieder interessant, weil das eben auch diese Annahme bestätigt, dass man sagt, natürlich entwickeln die sich weiter, oder natürlich gibt es andere Zivilisationen, nicht nur eben die eine Alien-Zivilisation, sondern verschiedene, die uns einfach besucht haben. Es kann vielleicht auch ganz einfach sein. Es kann bestimmt ganz einfach sein.
Es kann natürlich sehr einfach sein. Was hältst du denn von der Idee, dass vielleicht Leben auch auf unseren nächsten Planeten entstanden ist? Leben, wie es bei uns eben existiert und vielleicht auch von da gekommen ist. Zum Beispiel Mars, Saturn, Merkur, Venus. Was hältst du von der Idee? Mars zum Beispiel. Mars, nehmen wir mal den Mars. Wenn die Erde und Mars sich am nächsten sind, sind sie ungefähr 56 Millionen Kilometer voneinander entfernt. Und am 1. Februar, ich glaube, diesen Jahres, waren sie sogar nur in Anführungszeichen 42 Millionen Kilometer voneinander entfernt. Angenommen, auf dem Mars hat es mal Leben gegeben. Und das ist ja gar nicht so absolut komplett unwahrscheinlich. Er hatte mal eine Atmosphäre. Er hat vereiste Pole. Es heißt, existiert Wasser, in welcher Form aktuell auch immer. Es hat vermutlich mal Wasser gegeben auf dem Mars. Das weiß man. Gehen wir davon aus, auf dem Mars hat irgendwann mal ein Meteorit eingeschlagen. Oder ein Asteroid oder was auch immer. Könnte es möglich gewesen sein, dass dieser dafür verantwortlich sein könnte, dass diverse Organismen auf die Erde gekommen sind und dadurch dann hier Leben entstanden ist? Da reden wir von der Panspermie-Theorie. Gut, die hat jetzt mit dem, was wir hier bequatschen, nicht so viel zu tun. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Die Venus zum Beispiel könnte vor langer Zeit auch mal Leben beherbergt haben. Ne? Die Venus, das sagt ja auch manchmal so der böse Zwilling der Erde. Und vielleicht sogar komplexes Leben. Heute hat es auf der Venus, ich glaube, ungefähr 860 Grad. Ja, plus. Also bisschen warm für Leben, wie wir es kennen. Und das, obwohl sie weiter von der Sonne entfernt ist als zum Beispiel Merkur, ist es auf ihr aber heißer. Das liegt an der dichten Atmosphäre, eine wahnsinnig dichte Atmosphäre. Wenn du auf der Venus dich bewegen könntest, würdest, dann ist es so, als würdest du dich ungefähr einen Kilometer, als würdest du dich einen Kilometer unter Wasser befinden. So eine dichte Atmosphäre hat die Venus. Das heißt aber nicht, dass es immer so war. Man sagt, auf der Venus könnte es früher genauso ausgesehen haben wie bei uns. Nach und nach aber ist bei der Venus ist es so gewesen, dass immer mehr Kohlendioxid abgegeben wurde von der Venus und das hat, vom Planeten halt, und das hat zu dem sogenannten, wie sagt man, galoppierenden Treibhauseffekt geführt. Der Effekt, es ist eben ein Effekt, den man nicht mehr aufhalten kann. Und er führt dazu, dass alles Flüssige mit der Zeit verdampft. Und dass so eine Katastrophe eben nicht von heute auf morgen passiert, könnten eventuelle Bewohner es schnell geschalten haben und Vorbereitungen für die Flucht von der Venus getroffen haben. Sie könnten dann entweder die Erde oder auch den Mars besiedelt haben. Und ja, es ist leider, gestaltet sich das ein bisschen schwierig, auf der Venus Forschungen zu betreiben, wie zum Beispiel auf dem Mars. Wir haben auf dem Mars einen Rover rumfahren, der da uns richtig geile Bilder liefert. Die sind mega gut und regen auch die Fantasien, kann man auch mal eine Folge drüber machen. Und das geht auf der Venus leider in der Form nicht. Ja, was hältst du von der Idee, dass es vielleicht so gewesen sein könnte?
Lass mich mal grundsätzlich Folgendes sagen. Ich glaube erstmal, wir denken vielleicht ein bisschen zu klein, weil wir immer an unser eigenes Sonnensystem denken. Wir haben ja die Gewissheit, wenn wir der Wissenschaft glauben, dass es neben unserem Sonnensystem ganz, ganz viele weitere Planetensysteme hier auch gibt. Wenn wir uns jetzt mal als Menschen nicht so wichtig machen und das allein nur ein bisschen hochrechnen und einfach sagen können, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass da noch was anderes darüber hinaus ist, existiert, bei der Anzahl, die wir angeblich haben, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass was die Wissenschaft uns da präsentiert, dass es Milliarden von Galaxien und alles Mögliche gibt, wenn wir davon ausgehen, dass das stimmt und ich gehe davon aus, dass das stimmt, dann steht das vollkommen außer Frage, ob wir allein sind oder nicht, weil die Antwort muss ganz klar lauten, dass wir nicht alleine sind. So. Wenn wir das jetzt natürlich ganz, ganz weit runterbrechen, was heißt ganz, ganz weit runterbrechen? Das sind immer noch krasse Distanzen, wenn wir das Universum runterbrechen auf unser eigenes Sonnensystem. Ja, das ist ja schon mal wesentlich kleiner, aber trotzdem noch unfassbar groß. Da können wir schon mitarbeiten. Ich tue mich da so ein bisschen schwer, weil ich höre da immer so ein bisschen, wenn du das beschreibst zum Beispiel, oder wenn das andere Menschen versuchen zu beschreiben, hier, warum sollte das nicht so sein, dass wir auf dem Mars Menschen gelebt haben oder auf der Venus oder sonst irgendwie? Das ist immer versuchen zu wollen, im direkten Umkreis der Erde direkt die schnellen Beweise zu finden. Wir wissen alle, mit den Begebenheiten, die uns zum Beispiel der Rover präsentiert, das herausfinden zu wollen, ob da wirklich was existiert, oder genau wie auf der Venus, dass du da eigentlich gar nicht erst hin kannst, um ordentlich forschen zu können, dass das technologisch sehr, sehr schwierig in dem aktuellen Zeitpunkt, über den wir jetzt, oder wo wir uns jetzt gerade befinden, dass es einfach nicht abbildbar ist, dass die Forschung, die wir uns da vorstellen, wie wir das forschen müssten, das können wir einfach nicht umsetzen. So, und dann würde ich doch eher Abstand davon nehmen und sagen, alles klar, vielleicht war doch mal auf dem Mars was los oder auf der Venus. Ich glaube, realistischer ist, weil ich glaube, dass wir mehr über diese Technologie ja auch verfügen, was zumindest uns die Wissenschaft präsentiert, ist, dass wir Planeten oder Systeme außerhalb unseres eigenen Sonnensystems analysieren können, um dann herausfinden zu können, wo Wasserbestandteile beispielsweise sind oder wo keine sind oder wo eine Atmosphäre herrscht und wo keine Atmosphäre herrscht. Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, da was zu finden, um ein Vielfaches größer ist und vor allem du hast auch mehr Nutzen davon. Ich sag mal, das ist natürlich cool, wenn man dann vielleicht irgendwo mal auf der Venus eine alte Zivilisation findet. Aber es ist doch wesentlich geiler, wenn du in einem anderen Sonnensystem, leider muss es dann in einem anderen sein, es sei denn, es gibt ja Planet X, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Aber es ist doch geiler, auf eine Zivilisation zu stoßen oder zu sagen, guck mal hier, da ist Planet, der alles beherbergt und wir haben Anzeichen von aktivem Leben gefunden. Ich bin gar nicht so wirklich daran interessiert. Natürlich ist es mega spannend, wenn du einen Planeten entdeckst, wo du alte Sachen findest, wo kein Leben mehr da ist. Das ist natürlich mega crazy und krass. Aber auch da, guck mal, wie lange das dauern würde, da wirklich hochauflösendes Bildmaterial zu bekommen. Da braucht man gar nicht über nachdenken, überhaupt erstmal jemanden hinzuschicken, weil wir das auch gar nicht packen. Das heißt, da träumen wir ja nur. Deswegen finde ich es wesentlich interessanter, dann aktiven Planeten zu finden, wo wir vielleicht messen können, dass da was geht, dass da gerade aktuell auch was los ist. Und da müssten wir dann alles reinstecken an Technologie zum Beispiel, um das zu kontaktieren. Das wäre interessant. Das wäre ein Weg, den ich zum Beispiel unterschreiben würde.
Finde ich gut. Ich als alter Geschichtsfan allerdings finde es auch mega gut rauszufinden, ob, wie gesagt, auf der Venus vielleicht, wenn du da irgendwie was runterschicken könntest, was dir da hochauflösende Bilder auf unsere Bildschirme zaubert, was vermutlich, wie gesagt, nicht möglich ist. Könnte natürlich sein, dass du da Bauwerke oder irgendwelche Artefakte entdeckst, die halt den Temperaturen und den Bedingungen auf der Venus standgehalten haben, aus welchem Grund auch immer, vielleicht aufgrund des Materials oder was auch immer. Wer weiß, was du da entdeckst. Wie würdest du dann gucken, in deinem nächsten Umfeld einfach sowas zu finden? Fände ich schon sehr, sehr reizvoll, den Gedanken. Also deine Meinung teile ich natürlich auch irgendwo, aber ich finde das schon sehr spannend, auch im nächsten Umfeld zu gucken. Auch auf dem Mars sehe ich da sehr viel Sinn darin, da zu gucken. Ich habe heute eine krasse Theorie gehört, erst heute in einem Podcast gehört, da hat einer erzählt, dass es da irgendein Professor, Wissenschaftler, Doktor so und so die Idee aufgestellt, dass man sogar auf dem Mond Dinosaurierüberreste finden könnte. Als dieser Riesenasteroid eingeschlagen hat auf der Erde und vielleicht, wenn es denn so war, die Dinos ausgelöscht hat, wurde dermaßen viel Material ins Weltall geschleudert, dass Teile oder ganze Dinosaurierkadaver irgendwo vielleicht auf dem Mond gelandet sein könnten. Es hört sich für echt wirklich verrückt an, aber theoretisch wäre das sogar möglich durch die Wucht, mit der das Ding da eingeschlagen hat. Ich finde das krass.
Aber ist nicht die Wucht so heftig gewesen, dass sofort alles, was im Umkreis hätte fliegen können, sowieso zerschmetterte ge geworden ist?
Ja, die Rede ist ja von, ja, ich habe jetzt Kadaver gesagt, ich vielleicht nicht, ja, Teile eben, ne?
Also
Knochen.
ich sag mal so, ich habe ja dein Interview mit Illoban von Ludwiger ja gehört und er hat ja auch gesagt, dass er ja auch ein Gegner davon ist, überspitzt gesagt, von diesen Annahmen, die man trifft, dass man sagt so, alles biologische Leben, das wir kennen, das kann nur so existieren und anders ist es gar nicht möglich. Er hat es ja gesagt, dass unsere Konsorten wie Harald Lesch und alle Kollegen Ranga Yogeshwar und alle, die man da vorne auf YouTube sieht und in den ganzen Sendungen. Und mega empfehlenswert das Interview, das müsst ihr euch auf jeden Fall mal
Ja,
reinziehen. Da hat er
geht
sehr,
das
sehr
an.
gute Ansichten zu. Es hat mich auch erstaunt und hat mir auch so ein bisschen dann auch zu denken gegeben, weil ich weiß und ich habe auch immer so gedacht. Ich habe nicht so gedacht, aber ich habe das auch immer angezweifelt und bei dem Interview hat mich das nochmal bestärkt. Alle diese Wissenschaftler, die sich als Wissenschaftler claimen, die sagen, das Leben, so wie wir das kennen, das kann nur unter den Voraussetzungen zustande kommen, die wir schon definiert haben. Es ist gar nicht anders möglich. So, das glaube ich aber nicht. Vor allem, wenn wir jetzt, reden wir mal jetzt mal über diese Theorie. Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie was so passiert ist, aber gehen wir mal davon aus, so ein Brontosaurus, der war zufällig am Rand des Einschlags und der wird jetzt da hochgeschleudert. Gehen wir jetzt mal nur davon aus, der wird jetzt nicht wirklich zerstört. Ganz, ganz überspitzt gesagt, wir wollen nur sicher gehen, dass ein lebender Organismus ins All geschleudert wird. Das ist das Einzige, worauf es ankommt. So, und lass es auch nur ein paar Bakterien sein, die da hochgeschleudert werden. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. So, jetzt sagen viele, das geht kaputt, weil ne, ist ja nicht möglich, dass da Leben existieren kann. Es ist noch gar nicht viele Jahrzehnte her, dass wir auf der Erde Entdeckungen gemacht haben, in den tiefsten Gräben der Ozeane, wo wir Fische und Lebewesen und alles Mögliche gefunden haben, wo wir fest von ausgegangen sind, da kann gar nichts existieren. So, jetzt kann man sagen, okay, das einzige oder der einzige Unterschied ist, die haben da ganz massiven Druck da unten, die Fische, ja. Das ist das Einzige. Aber sonst geht ja alles biologisch so. Kein Mensch kann bei so einem massiven Druck oder kein anderes Lebewesen kann bei so einem massiven Druck überhaupt entstehen, geschweige denn leben. Und dann siehst du aber da Tiere, die das ohne Probleme machen können. Und dann kann ich das doch übertragen, dann kann ich doch sagen, ich bin mir ziemlich sicher, kommt darauf an, wie so ein Organismus aufgebaut ist. Und das soll nur eine Zelle sein, die kann sich mit Sicherheit irgendwo halten. Vielleicht nicht in unserem Sonnensystem. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Vielleicht nicht bei uns in unserem Sonnensystem, aber vielleicht in anderen Systemen. Vielleicht ist da, sage ich mal, der Orbit so geschaffen, dass was rumfliegen kann an Organismen. Vielleicht ist das möglich. Ich würde es nicht ausschließen, weil wir jedes Mal selber die Erkenntnis treffen und uns Menschen überraschen, zu was Lebewesen imstande sind. Obwohl wir das eigentlich schon für ganz, ganz viele Jahre abgehakt haben. Sozusagen eine Checkliste, wie kann Leben entstehen? Und dann werden wir neu überrascht. Und warum sollte das dann im All nicht anders sein?
Ja, ich finde das absolut spannend, was du sagst. Tiefsee ist auch so ein Thema. Vielleicht gehen wir da, ja, guck, die Saturnmonde sind auch ganz interessant, wenn es zum Beispiel um die Panspermie-Theorie geht. Titan und Enceladus, so glaubt man, beherbergen riesige unterirdische Ozeane. Und der Saturnmond Enceladus spuckt manchmal sogar warmes Wasser in Form von Wasserdampf ins All, wie so ein Geysir. Und das vereist dann, was er da hochtransportiert, das vereist natürlich und schwebt dann durchs All. Natürlich kann da im Eis vielleicht irgendwas überleben, irgendwelche Mikroorganismen überleben, eingefroren im Eis, wandern aber tausende von Jahren vielleicht durchs All und landen dann auf einem Planeten wie auf der Erde. Ich finde das absolut interessant. So, genau so könnten eventuelle Organismen ins All und auf andere Planeten gelangt sein.
Ich finde, das ist vollkommen selbstverständlich. Ich glaube, dass das nicht einmal, wenn wir uns wirklich mal ernsthaft darüber unterhalten, dass es gar nicht zur Debatte eigentlich steht. Wenn so ein fetter Eisklotz da durch das All rumfliegt, der jetzt nicht eine 5-Zentimeter-Schicht hat, sondern Hunderte von Metern breit ist, sowie auch hoch ist und auch in der Tiefe, der da durch die Gegend schallert, der ist von innen gekühlt. Weißt du, das ist,
absolut.
Ist einfach möglich.
Planeten bestäuben sich gegenseitig, wie die Asteroiden, die Meteoriten sind die Bienen und die Hummeln und die Planeten sind die Blumen. Wir bestäuben uns alle gegenseitig.
Um vielleicht da nochmal den Schwenk zu machen auf die Bibel. Wer waren denn die ersten Menschen? Adam und Eva. Ich weiß, du hast mir mal gesagt, da gab es davor nochmal, aber lass mal jetzt mal diese Conspiracy-Sachen mal da raus. Die ersten Menschen laut der Bibel waren Adam und Eva. Wo kommt Gott her? Gott kommt nicht von der Erde. Gott ist außerhalb der Erde. Er erschafft Adam und Eva. Das heißt, die kommen von außen. Die ersten Menschen sind nicht geboren auf der Erde. Die wurden erschaffen. Und das heißt, die ersten Menschen waren Außerirdische.
Wurden sie erschaffen oder wurden sie gezeugt?
Sie wurden erschaffen. Gott
sind sie geboren
nicht...
worden oder wurden sie gezeugt? Erzeugt?
Sie wurden erschaffen. Es gab keine Eltern von Adam und Eva.
Wieso haben die dann einen Bauchnabel auf jedem Bild?
Ja, das ist halt. Du musst ja mich doch nicht damit fragen oder mich damit piesacken. Ich muss doch keine Antworten darauf finden. Ich weiß genau. Und die katholische Kirche weiß ich auch nicht. Ist halt Darstellung. Ist halt bildliche Darstellung. Da war ja kein Michelangelo bei Adam und Eva dabei, der die live gezeichnet hat. Das waren ja Zeichnungen, die wesentlich später stattgefunden haben. Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, jetzt haben da Leute hunderte Jahre später Adam und Eva gezeichnet und haben den am Bauchnebel verpasst, die eigentlich nicht sein dürfen, weil die von Gott erschaffen worden sind. Also wenn das der Punkt ist, warum man die Geschichte anzweifelt, dann sage ich ganz ehrlich, gute Nacht, und dann möchte ich mit keinem Menschen jemals darüber sprechen, weil das so ein kleines Detail ist, weil das Leute künstlerisch dargestellt haben und natürlich hat sich das dann überliefert automatisch. Das ist wie Fehler im Film, sage ich dir ganz ehrlich. Da hast du einen Film, der in den 1910er Jahren spielt und da siehst du irgendwo mal nebenbei einen Darsteller, der zufällig dann eine Uhr am Handgelenk trägt, die aus dem Jahre 2020 ist. Und da sieht man den Fehler dann. Da regt sich auch keiner drüber auf.
Ich schon.
Und ich finde, aber so sehe ich das mit den Bauchnebeln halt einfach.
Nein, ich gebe dir natürlich völlig recht. Natürlich jetzt weil es ein bisschen Quatsch, weil das der Klassiker ist unter den Fragen, wenn es um Adam und Eva geht, ne? Das liest man ja auf jeden zweiten Meme im Internet. Warum haben die dann einen Bauchnabel? Weil es ein bisschen
Aber die Leute, die sich darüber lustig machen, die versuchen ja trotzdem was zu ergründen und versuchen dann ausfindig zu machen, was die Schwachstelle der Religion ist. Das Problem ist allerdings, man kann die Leute, wenn die halt eben mit dieser Argumentation ankommen, ja, was ist denn mit den Bauchnebeln, dann kannst du relativ schnell direkt erkennen, dass die Leute, die das behaupten oder die das erstmal in den Raum stellen zur Diskussion, dass die null Plan davon haben, worum es geht. Weil die Leute suchen sich nicht den Ursprung der Sache aus, sondern sich ein Ergebnis von etwas, was passiert ist, was eine künstlerische Darstellung ist, was nichts mit der Sache zu tun hat, in keinerlei Weise, in gar keinerlei Weise.
Gibt dir
Und
recht.
das ist das Problem, was ich dann sehe, weil viele Leute versuchen dann, einen zu überzeugen. Es geht auch nie um Überzeugung, es geht um Analytik im weitesten Sinne und es geht vielleicht darum, vielleicht einen gemeinsamen Konsens zu finden, wie zum Beispiel auch die Thematik Jesus mit Feuer in den Augen auf einem weißen Pferd. Hast du davon schon mal gehört?
Jesus mit feuchten Augen und einem weißen Pferd, das habe ich noch nicht gehört, nein.
Offenbarung 19, 11 bis 16. Und da geht es nicht um die Darstellung von Jesus auf einem weißen Pferd. Und ich sah den Himmel aufgetan. Und dort war ein weißes Pferd. Und der, der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind wie Feuerflammen. Und auf seinem Haupt sind ganz viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, außer er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das mit Blut getränkt ist. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgt das Heer des Himmels auf weißen Pferden. Und das Thema ist halt einfach, hier geht es um Jesus. Und es geht gar nicht mal darum, dass er jetzt hier auf dem weißen Pferd erscheint und Feuer in den Augen hat, sondern es geht eigentlich um diesen Nebensatz, dass er nicht alleine ist. Sondern es gibt darum, gibt es noch andere Wesen auf weißen Pferden. So, gehen wir mal in die griechische Mythologie, hier mit den ganzen Freunden, die zu nah an der Sonne fliegen oder mit ihren Rädern dann im Himmel da durch die Gegend rasen, ist relativ ähnlich. Es ist nur eine andere Beschreibung, weil die da Feuerwagen oder wie auch immer hatten. Oder auch im alten Ägypten, da wurde sowas ja auch mal behauptet, was sich da so abspielt. Und hier ist es relativ ähnlich, nur es ist hier in einer anderen Kultur entstanden. Und man nimmt jetzt hier nicht irgendwelche Wegen, sondern man nimmt halt weiße Pferde. So, und das ist halt auch wieder so ein Thema, dass ich sage, als das vielleicht damals passiert ist, sind wirklich vielleicht irgendwelche übernatürlichen Pferde, lass es Einhörner sein, jetzt mal ganz dämlich gesagt, ne? Aber lass es einmalig Einhörner sein, die da oben rumgeflogen sind und dann nie wieder aufgetaucht sind. Dass die Leute das als weiße Pferde interpretieren, ist doch dann klar.
Das stimmt, da gebe ich dir recht, ja, da gebe ich dir recht. Interpretation. Noch kurz zu dem, was du vorhin gesagt hast, Adam und Eva. Das müssen auch keine Menschen gewesen sein, in dem Sinn, wie wir sie kennen. Ne? Du sagst, die künstlerische Darstellung, ganz klar, wegen dem Bauchnabel. Die Leute
Ja,
haben
doch, das
gezeigt.
kann man schon sagen. Das kann man schon sagen, weil in der Bibel sehr, sehr geschlechtsspezifisch ja auch gesagt worden ist, dass aus der Rippe des Mannes die Frau erschaffen wird oder worden ist. Also das kann man schon sehr, sehr spezifisch sagen, dass es hier wirklich um Mann und Frau geht, bis vor der Woke-Debatte, wie wir Mann und Frau definiert haben.
Ja, nach seinem Ebenbild aber, von dem wir nicht wissen, wie es aussieht.
Naja, das Ebenbild ist ja Jesus. Das Ebenbild ist nicht Adam und Eva, Freund der Sonne.
Das Ebenbild ist Gott, meine ich. Nach seinem
Genau.
Ebenbild hat er sie geschaffen.
Es ist wahnsinnig schwierig. Es ist wahnsinnig schwierig, vor allem auch so undurchsichtig, weil es halt auch eben sehr, sehr schwierig geschrieben ist.
Es ist, ja, jein, wie du schon sagst. Du hast ja vorhin gesagt, dass es manches sehr eindeutig ist und manches eben einfach mit den Worten beschrieben wurde, die man halt damals kannte. Die haben das nicht irgendwie schlecht beschrieben oder, wie hast du ja vorhin gesagt, eingangs ist nicht schlecht beschrieben, ist eigentlich gut beschrieben für die Zeit, in der wir uns da bewegen, ist es eigentlich gut beschrieben. Trotzdem, spannendes Thema auf jeden Fall.
Was
Und
halten wir denn jetzt am Ende davon? Also ist das so, dass man sagt so, ja, es könnte jetzt vielleicht doch mal ein bisschen mehr dran sein als vorher. Nach jetzt so 90 Minuten Austausch, Hardcore, Bibel, Jesus, Gott, Aliens. Was halten wir jetzt davon?
Also meine Meinung zu dem Thema, die habe ich schon lange und da habe ich auch schon lange nichts dran geändert. Egal, wie viel ich darüber höre, ich finde es absolut spannend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vieles so interpretiert werden kann, wie wir es uns vielleicht vorstellen möchten. Ich bin halt nicht der Fan davon, etwas zu glauben, nur weil ich mir wünsche, dass es so ist. Ich finde die Geschichten aber mega geil und Wir haben vorhin, du hast einige Sachen vorgelesen und ich auch einige von dir. Wie gesagt, man liest die und da gibt es fast nichts, da gibt es keinen Raum für Interpretationen. Was soll es sonst heißen, wenn nicht das? Was soll es denn sonst heißen? Manche Sachen sind so eindeutig überliefert, dass da fast kein Zweifel bestehen kann. Aber hey, vielleicht liegen wir in dem Denken ja auch komplett auf dem Holzweg. Auch da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, ne? Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich da komplett und ultimativ dran glaube, dass es wirklich so war. Den Part lasse ich komplett offen, weil denn die Geschichten sind auch keine Beweise, es sind Geschichten. Kann sich auch jemand komplett ausgedacht haben, irgendwelche Pilze gefressen, hat er irgendwas hingeschrieben, ne? Und vielleicht irgendeinen Rausch erlebt, aber es sind ja viele Geschichten von vielen verschiedenen Menschen, also schließe ich das eher aus. Doch dennoch finde ich es, ja, als Diskussionsthema, als zum Spekulieren finde ich es mega spannend. Ich liebe die Bücher von Erich von Däniken. Würde ich jedem, der sie nicht kennt, viele, die hier zuhören, wie gesagt, werden sie kennen, aber viele, die zuhören, werden sie vielleicht auch nicht kennen. Deswegen besorgt euch mal ein paar Bücher von Erich von Däniken oder vielleicht von anderen Präastronautikern. Guckt euch ein paar Videos an. Es gibt so viel zu entdecken. Es ist so eine geile Welt, in der man viele, viele Anstöße findet, über die man nachdenken kann, Anregungen findet, über die man nachdenken kann. Und einfach, es ist immer noch besser als, ja, wie soll ich sagen, als den ganzen Tag irgendwie TikTok-Videos zu gucken und sich mit der Bildzeitung zu beschäftigen. Guckt euch, lest euch in diese Theorien ein, Leute, wenn ihr sie noch nicht kanntet. Es ist, wie gesagt, eine geile, sehr, sehr spannende Welt. Wie siehst du das, Dean?
Ich möchte nochmal eine ganz spannende Frage stellen. Würdest du manche Sachen, die in der Bibel beschrieben worden sind, würdest du die eher, sage ich mal, glauben, wenn sie nicht in der Bibel stehen würden, sondern in anderen Überlieferungen?
Wenn ich das richtig verstehe, wie du es meinst,
also der Punkt,
meinst du jetzt...
Der Punkt, worauf ich hinaus möchte, ist folgender. Die Schlacht von Stralsund, nehmen wir die wieder als Beispiel. Wenn die 500 Jahre... Also grundsätzlich glaube ich daran, und ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, es existiert wirklich was und man kann davon ausgehen, dass da wirklich was passiert ist. So, oder nimm irgendwas anderes, wo du sagst, da kann auf jeden Fall was dran sein und ich bin eher der Überzeugung, dass da wirklich was ist.
Ja.
Wenn diese Geschichte in der Bibel stehen würde, anstatt woanders, wovon du sie konsumierst, würdest du dieser Geschichte dann weniger glauben, nur weil sie in der Bibel steht?
Eine schwierige Frage, weil wenn es um die Bibel geht, bin ich ein bisschen befangen, da ich ja generell mit Religionen so ein bisschen meine Probleme habe. Man kann aber die Bibel auch in einem nicht-religiösen Kontext konsumieren, so wie wir es heute gemacht haben. Und das alles ein bisschen so für sich umtexten und in seinen eigenen interessanten Kontext bringen. Wenn ich ganz ehrlich bin, deine Frage ganz ehrlich beantworten soll, hast du wahrscheinlich mit dem, was du über mich denkst, recht? Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ist es so. Ich würde vielleicht nicht, weil es in der Bibel steht, würde ich mir vielleicht mehr Gedanken drüber machen. Ich weiß, schwierig. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Das ist ein bisschen, da bin ich vorurteilsbehaftet wahrscheinlich. Ja, weil ich eben mit den Religionen und mit der Bibel, mit der ganzen Bibelinterpretation so meine Probleme habe mit der christlichen Interpretation der Bibel. Ne? Aber wie gesagt, man kann die Bibel sich auch hernehmen und anders interpretieren. Wahrscheinlich, tue ich ja jetzt auch, haben wir heute auch gemacht, den ganzen Abend lang. In der Hinsicht würde ich es dann wiederum vielleicht doch nicht ablehnen. Wer weiß schon, ich weiß es nicht, schwer zu sagen, ja.
Also ich glaube, was das Schwierige ist, wenn wir an die Bibel von dieser Seite rangehen, wenn wir versuchen wollen, über übernatürliche, außerirdische Sachen zu sprechen. Das Problem, was die Bibel dann in dem Fall hat, ist, dass das nicht der Schwerpunkt des Buches ist. Das sind kleine Erwähnungen nebenbei, die allerdings 90 Minuten Podcast füllen. So, und darüber hinaus natürlich auch viel mehr und man würde auch noch viel mehr finden, aber das Buch ist nicht dafür ausgelegt, weil es nicht darum geht, sondern es geht um Jesus Christus und es geht um die Entstehung der Welt und aller Geschehnisse, aber nicht mit dem Kontext von übernatürlichen Sachen von außerhalb, von extern. Es wird halt immer wieder erwähnt. Ich glaube, das, was man sich vielleicht heute Abend oder nach dem Podcast mitnehmen kann, ist genau wie du das sagst, dass man eine Bibel auch nicht mit religiösem Hintergrund mal besprechen und analysieren kann, sondern dass man das vielleicht auch als Werk sieht, in dem übernatürliche Dinge vorkommen, das Werk allerdings selber nicht dafür ausgelegt ist und es dann auch komplett bei dieser Sache auch belassen dabei.
Ja, das ist ein guter Ansatz.
Weil das ist, glaube ich, das, wo man vielleicht dann auch nochmal den einen oder anderen Gedankenanstoß geben kann. Deswegen habe ich nämlich gerade so gefragt, weil ich zu 1000% davon ausgegangen bin, dass du nämlich sagen würdest, du würdest weniger glauben, wenn es in der Bibel steht, als woanders, ist auch vollkommen legitim. Und ich kenne deine Beweggründe und jeder kann deine Beweggründe komplett nachvollziehen. Das ist vollkommen logisch und vollkommen klar und ich bin da auch voll bei dir. Nur glaube ich, dass man, nur weil es eben genau in dieser Sammlung von Texten sozusagen steht, ist, glaube ich, dass das in dem Fall, weil hier reden wir ja nicht über die Grundfrage, hat Jesus Christus existiert oder hat Gott existiert? Darüber geht es dann. Darum geht es nicht. Diese Frage stellen wir uns gar nicht, sondern wir reden ja über die konkrete Frage, das, was dort aufgeschrieben worden ist, gibt es wirklich Beweise oder zumindest Deutungen auf außerirdische Sachen? Und das, was wir heute Abend gehört haben, ist, glaube ich, mehr als eine Bestätigung, dass viele Aspekte, über die wir sonst eigentlich sprechen, dass die auch in gerade diesem Buch vorhanden sind.
Gut, lassen wir das so stehen. Und ich bin gespannt, was die Leute dazu zu sagen haben werden. Schreibt uns in die Kommentare. Lasst uns einen Daumen nach oben da oder einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefällt. Völlig in Ordnung. Schreibt uns einen Kommentar. Abonniert den Kanal. Sucht uns auf Spotify. Abonniert uns auch da. Ja, Dean, was soll ich noch sagen? Sag tschüss.
Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.